Wir haben jetzt, zuerst möchte ich mich herzlich bedanken. Ich habe da einige Überraschungen bekommen. Eine davon ist eine Art Psalm, den ich bekommen habe gestern, ein 5-Strophen-Psalm mit je 4 Zeilen. Vielen Dank und auch überhaupt für alle Gebete auch und alles Anteil haben. Zur Ehre des Herrn. Wir haben heute Morgen natürlich viel zu viel Stoff vor uns. Wir können nicht diese vielen Psalme lesen, geschweige denn näher anschauen. Aber ich möchte zuerst, bevor wir zu den Stufenpsalmen gehen, möchte ich doch, dass wir noch den 139er uns ein bisschen anschauen. Er passt gut so an den Morgen eines neuen Tages, wo wir uns in Erinnerung rufen dürfen, dass Gott uns erforscht und kennt und ihn auch dann bitten dürfen, dass er uns weiter erforscht. Es ist interessant, wie dieser Psalm beginnt und wie er endet. Jahwe, du erforschst mich und am Schluss erforsche mich. Haben wir gestern, als Erich und ich noch und seine Frau und ich noch zusammensaßen, haben uns gerade da ein bisschen Gedanken gemacht. Also Psalm 139. Ich habe jetzt da nicht so viel vorbereitet. Es ist mir ohnehin die Zeit ausgegangen, was diese Folien betrifft. Aber hier haben wir einen Psalm, der scheint wohl in 4 Teile geteilt zu sein. Und also wenn man das jetzt so anschauen würde, jetzt alles untereinander, wenn man jetzt das so untereinander anschaut, sieht man, dass da von den Zeilen allein her gibt es da ein schönes Zentrum. Also man kann hier allein schon vom Anschauen merkt man, dass der Vers 13 und das Vers 14 so ziemlich im Zentrum liegen. Wenn wir zählen würden, würden wir wahrscheinlich auch dorthin kommen. Also wir haben ja hier 24 Verse und ein bisschen mehr als 48 Zeilen. Wohl etwa, ich habe es nicht gezählt, 49, 50, ein, wohl 50 Zeilen, oder? 50 Zeilen wohl hier. Und dann ergibt die Mitte ziemlich genau Verse 13 und 14, eine sehr sinnvolle Mitte. Und auch diese 4 Teile sind sehr sinnvoll. Ich gehe jetzt wieder zurück auf die andere Folie da. Also rein vom Aufbau her 4 Teile, auch sinngemäß. Wir lesen. Jahwe, du erforschst mich, kennst mich, du weißt um mein Sitzen und mein Aufstehen. Du merkst auf mein Denken von Ferne, mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Und mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ist das Wort nicht auf meiner Zunge. Siehe, Jahwe, du weißt es völlig. Von hinten und von vorne hast du mich umschlossen und legst deine Hand auf mich. Diese Kenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zu den Himmeln? Du bist dort. Bettete ich mich in den Bereich des Todes? Du bist dort. Nehme ich Flügel der Morgenröte und hielte mich auf am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und spräche ich, ja, Dunkelheit soll mich bedecken, und Nacht werde das Licht um mich her. So würde auch Dunkelheit nicht sich verfinstern vor dir. Und die Nacht würde hell sein wie der Tag. Die Dunkelheit würde sein wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich auf eine furchtgebietende Weise wunderbar bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war dir mein Gebein, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt in den unteren Örtern des Erdlandes. Meine Urform sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage, die einst gebildet werden sollten, und zwar als noch keiner von ihnen war. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, Gott, wie groß ihre Summen. Wollte ich sie zählen, sie wären mehr als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Ach, dass du, Gott, den Ehrfurchtslosen tötetest und ihr Menschen des Blutes weicht von mir. Sie, die mit Arglist von dir reden, die als deine Widersacher ihre Hand zur Lüge erheben, sollte ich nicht hassen, die dich, Jahwe, hassen? Und sollte ich keine Abscheu empfinden vor denen, die gegen dich aufstehen? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine unruhigen Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Schmerzen bei mir ist, und leite mich auf ewigem Wege. Diese vier Teile sind natürlich in Strophen unterteilt. Das merkt man, also mindestens zwei Strophen wohl im ersten Teil. Die Verse 1 bis 3, Verse 4 bis 6. Im zweiten Teil Verse 7 bis 9, Verse 10 bis 12 sind so Sinnabschnitte, wo man auch merkt, ja, das sind hier Strophen. Verse 13 und 14 gehören zusammen. Verse 15 und 16 gehören zusammen. Und Verse 17 und 18 gehören zusammen. Da haben wir in der Mitte drei Strophen, wohl. Und auch dann, auch in dem Schlussteil, scheint es sind drei Strophen. 19 und 20 gehören zusammen. 21, 22 gehören zusammen. 23, 24 gehören zusammen. Aber wir bleiben mal bei den Teilen. Diese vier Teile, die sind doch sehr deutlich. Es geht klar darum, dass Gott mich kennt. Das ist auch das Thema des Psalms. Gott kennt mich. Gott erforscht mich. Also die erste Zeile macht auch schon das Thema klar. Jahwe, du erforschst mich und kennst mich. Zuerst spricht er vom Sitzen und vom Stehen, SS. Dann spricht er vom Liegen und vom Laufen, LL. Du weißt um mein Sitzen und mein Stehen oder Aufstehen. Ja. Mein Denken, du merkst auf mein Denken von Ferne. David ist sehr beschäftigt, aber er nimmt sich Zeit zum Denken. Überhaupt fordert uns die Schrift im Alten Testament schon viel auf zu denken. Und es ist tröstlich zu wissen, dass Gott auf mein Denken merkt. Die Gedanken sind unsichtbar, können sehr weit schweifen, aber der Herr merkt darauf schon von Ferne. Er kennt mein Denken. Er versteht mein Trachten. Mein Wandeln und mein Liegen, also mein Gehen, Laufen und Liegen. Du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Übrigens, wenn es steht hier von Ferne, dann heißt es auch lange voraus. Er weiß schon lange im Voraus meine Gedanken. Wir haben viel zu denken. Auch als Christen haben wir viel zu denken. Es gibt viele Fragen, die uns beschäftigen. Und es ist wichtig, dass wir unser Denken lenken, in die richtige Richtung lenken. Wir sind Menschen, wir sind Wesen, die ihr eigenes Denken steuern können. Das ist was sehr Würdiges, Ehrbares. Als Bild Gottes können wir das. Wir können genau steuern, unsere Gedanken steuern, wohin wir jetzt denken wollen. Und das, ja? Wie steht es in Fußnote? Genau, ich habe die nicht bei mir.
Von weitem das Wort ist im räumlichen Sinne aufzupassen, nicht im zeitlichen.
Von ferne. Ja, wenn die Fußnote das sagt, dann muss ich mich belehren lassen. Also von Ferne soll von Weitem heißen im örtlichen Sinne. Also gut, von vielen Kilometern her. Aber im übertragenen Sinne, es ist trotzdem auch Zeit. Denn auch wenn meine Gedanken sehr weit wandern, kann Gott natürlich, kennt Gott sie. Also mein Liegen und mein Laufen, alle meine Bewegungen, ob ich gearbeitet habe und Mühe bin oder ob ich voller Energie in den Tag renne, Gott kennt mein Tagwerk, mein Lauf, mein Wandel und mein Liegen. Du prüfst es, er prüft es, er nimmt es unter sein Mikroskop, sieht es sich genau an. Er ist vertraut mit allen meinen Wegen. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen, sagt David hier. Ja. Bitte?
Sie sagten in dem Satz, wir können genau unsere Gedanken steuern.
Ja.
Es gibt Momente, die das nicht kennen, wie zum Beispiel steht, ich weiß nicht, wo es steht, der lenkt auf das Königsherz.
Ja, in den Sprüchen. Der Herr lenkt die Herzen der Könige. Das ist schon so, dass Gott unsere Gedanken lenken kann. Aber so wie ich die Bibel verstehe, ist Gott nicht ein Gott, der uns und gegen unseren Willen einfach steuert. Das heißt, wir sind nicht willenlos Maschinen, die gesteuert werden. Und Gott macht so, ich mache, dass du jetzt das denkst. Aber Gott kann natürlich beeinflussen. Manchmal kann er uns auch einen Gedanken in den Sinn geben. Also es kommt uns etwas in den Sinn, das wir vielleicht gelesen haben, eine Bibelstelle, die wir gerade zu dem Moment brauchen, die kommt uns in den Sinn. Und dann sagen wir, das hat mir aber der Herr in den Sinn gegeben. Aber das ist eigentlich mit dem Willen des Menschen. Also Gott, ich möchte ja, dass Gott mir zur rechten Zeit Bibelverse oder Gedanken in den Sinn gibt. Und wir beten ja auch dafür, Herr, lenke meine Gedanken, leite meine Gedanken und neige mein Herz zu dir, sagt der Psalmist im Psalm 119. Neige mein Herz nicht zum Gewinn, sondern zu deinen Geboten. Solche Verse zeigen schon, dass Gott sehr wohl unsere Gedanken, das Herz ist ja das Innere, wo die Gedanken vor allem angesprochen sind, dass Gott unsere Gedanken lenken kann. Aber wir sind nicht Marionetten. Und der König, der gute König, der ist ausgerichtet auf Gott, wie David. Der möchte im Sinne Gottes und der Abhängigkeit von Gott, möchte er handeln. Und dann kann Gott ihn auch sozusagen das Herz lenken, sodass er das Volk gut leiten kann. Nun, manchmal hat Gott auch bösen Könige etwas in das Herz gegeben oder hat ihnen den Schlaf geraubt oder er hat sie schon auch beeinflusst. Aber nicht so, dass wie manche sich das vorstellen, so, es ist ja alles vorbestimmt, weil Gott macht sowieso alles, was ich denke und er plant alles für mich und ich bin ihm einfach ausgeliefert. Man darf nicht zu viel hineinlesen in diesen Vers, dass Gott die Herzen der Könige lenkt. Also das, natürlich will Gott unsere Gedanken lenken, aber er möchte, dass wir wollen, dass er sie lenkt. Das heißt, er hat das Risiko eingegangen, uns einen eigenen Willen zu geben. Das ist ein großes Risiko für Gott. Aber er möchte gern, dass wir mit unserem eigenen Willen sagen, Herr, ich möchte gern das, was du willst. Und wenn wir feststellen, wir haben eigene Wünsche und eigenes Wollen, dann dürfen wir sogar beten, Herr, hilf mir in meinem Wollen, dass ich anfange, das zu wollen, was du willst, sodass du mich auch viel mehr noch verändern kannst. Aber es ist immer wieder die Bereitschaft. Der Herr möchte, dass wir bereit sind, dass wir ihm sagen, ja, Herr, du sollst die erste Stelle einnehmen und du sollst das Zentrum haben in mir, in meinem Leben, nicht nur im Psalm. Du sollst in meinem Denken das Zentrum haben. Und dann kann er, der Herr, uns sehr wohl raten. Mit meinen Augen will ich dich leiten, sagt er. Ich will dir raten. Psalm 32 haben wir gelesen. In dem Sinn schon. Aber nicht im Sinne, im deterministischen, bestimmenden Sinn, dass Gott alles bestimmt. Das tut er nicht. Er könnte natürlich schon. Aber das macht er nicht. Er hat sich entschieden, das nicht zu tun. Er könnte ja auch am Knopf drücken und der Mensch bekehrt sich. Aber das macht er nicht. Das ist nicht in seinem Sinne, weil er möchte, dass Menschen sich selber entscheiden. Dann wirbt er um den Menschen, dass der Mensch sich entscheidet. Aber den letzten Schritt, dieses Ja, Herr, Ja, das tut nicht Gott für uns. Gott kann nur oder will nur wirken in unserem Leben, soweit wir ihn lassen. Und das ist ja auch bei den Ungläubigen so. Wir erzählen ihnen von dem Herrn Jesus und wir beten dafür, dass der Herr uns Gelingen gibt, dass er uns hilft, aber dass er auch im Denken der anderen wirkt. Aber, und er tut das auch, in dem Maße, in dem wir jetzt das Wort Gottes demjenigen bringen, kann Gott mit seinem Denken in das Denken des anderen hinein. Ich stelle den anderen Menschen vor das Wort Gottes. Ich sage, lies mal, was da steht. Und dann liest er das. Und dann ist er konfrontiert mit den Gedanken Gottes. Aber er muss dann immer noch, er ist immer noch gefragt, ob er Ja sagt oder ob er sagt, nein, ich will nicht. Ich will diesen Gott nicht. Ja. In dem Maße, wie der Mensch auf Gottes Werben eingeht, kann Gott einen Schritt weitergehen. Aber wenn der Mensch versperrt, dann geht Gott nicht weiter. Es ist schon ein Geheimnis, aber es ist doch so, von der Schrift her sehen wir das doch schon sehr klar, dass Gott den Menschen immer wieder den Ball zuspielt und schaut, was macht er jetzt? Wie reagiert er jetzt? Geht er darauf ein oder nicht? Wenn er darauf eingeht, kann Gott weiter noch was weiter ihm klar machen. Die Pharisäer haben sich verhärtet. Der Herr Jesus hat sie konfrontiert, sie haben zugemacht. Und der Herr konnte nicht weiter. Sie waren hart und blieben blind. Ja, zurück. Vers 4. Ja, noch ist das Wort nicht auf meiner Zunge. Vers 3, habe ich Vers 3. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Wenn er mit den Wegen vertraut ist, ist er auch mit meinen Zielen vertraut, die ich mir gesetzt habe. Das heißt, er kennt meine Wege und er kennt meine Ziele. Und das gibt uns Ehrfurcht, denn er weiß genau, wo wir hinwollen, wo wir hingehen wollen. Und dann überlegen wir uns, sollen wir wirklich dorthin gehen? Also jetzt Vers 4. Erkennt, ja, noch ist das Wort nicht auf meiner Zunge, siehe, ja, aber du weißt es völlig. Erkennt das Wort, das ich jetzt gerade aussprechen möchte. Erkennt meine Gespräche, aber erkennt auch die Gedanken, bevor ich sie in Worte fasse. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe, ja, aber du weißt es völlig. Du kennst es durch und durch. Und dann Vers, übrigens hier auch wieder ein Vers, der uns zeigt, dass man vorm Reden denkt. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, das heißt, es ist in meinen Gedanken. Und ich denke es, und dann rede ich es. Und der Herr kennt es schon. Also die Bibel setzt voraus, dass man denkt, ehe man spricht. Auch beim Beten, wir sollten vorher denken, bevor wir sprechen. Auch beim Beten. Nicht einfach drauf losbeten, es wird dann schon irgendwas kommen, sondern überlegen, was ich beten werde. Wir haben das gestern gesehen bei dem Psalm 103. Er macht sich ganz klar bewusst, was er beten will. Er will jetzt die Großtaten Gottes aufzählen und dann zählt er sie auf. Ist auch gut, wenn wir beten für uns alleine, dann so, jetzt möchte ich den Herrn anbeten. Jetzt werde ich dem Herrn einige seiner Sachen aufzählen. Manche Psalmen können uns dabei helfen natürlich. Oder was wir in Erinnerung haben. Wir können es auch Notizen machen vorher und dann diese Sachen dem Herrn sagen. Und dann sind wir in Gedanken ganz bei ihm. Ja, weiter. Du kennst, also Vers 5, du von hinten und von vorne hast du mich umschlossen und legst deine Hand auf mich. Umzingelt, umschlossen. Von hinten, das heißt, er denkt auch dann an mich und ist gegenwärtig, wenn ich ihn nicht sehe. Hinten habe ich nämlich keine Augen. von hinten und von vorne. Und legst deine Hand auf mich, also von oben. Hier ist es die Hand, die segnet, wohl gemeint, die segnende Hand, die aus dem Segen Aarons, die Hand wird gelegt beim Segnen. Der Segnende hebt die Hände und legt sozusagen die Hände auf den er segnet. Und damit symbolisiert er, so soll der Segen auf dich kommen. Das ist eine Geste, die das Gebet begleitet, die Handauflegung. Sehr oft im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Sollen wir auch und dürfen wir auch bei unseren Kindern tun, ihnen die Hand auflegen und für sie beten. In diesem Sinne segnen. Gutes Beten für sie. Du legst deine Hand auf mich, das tut er auch. Er legt seine Hand und damit auch seinen Segen auf mich. Er könnte auch seine Hand schwer auf mich legen, dann ist es zur Züchtigung. Hier ist es wohl aber im positiven Sinne gemeint. Ja? Also die Handauflegung ist die Geste, die das begleitet. Nicht immer, aber an manchen Stellen tut das der Herr Jesus. Bei den Kindern hat er das getan, oder? Die Hände aufgelegt. Mose hat auf Josua die Hände aufgelegt, da war es aber ein demonstratives Gebet, oder? Vor der ganzen Versammlung wurde offiziell der Josua hier, wurde gezeigt, dass Mose Josua einsetzen will als einen Führer und dass er das mit Gebet tut. Das ist ja auch bei ältesten Einsetzungen in Apostelgeschichte 13 so. Das ist also eine besonders demonstrativ, aber bei Kindern auch einfach eine Symbolik, so wie ich jetzt deine Hand auf dich lege, auf deinen Kopf lege, so möge der Segen Gottes über dich kommen. Durch die Handauflegung wird auch oft die Identifizierung gezeigt. Das heißt, ich mache mich eins mit dir, so wie der Mensch, der das Opfertier bringt. Und dann muss er seine Hände fest auf den Kopf des Tieres legen und spricht dann entweder spricht die Sünden drauf oder er bekennt seine Sünde. Das heißt, jetzt wird dieses Opfertier so behandelt, als ob ich der Sünder, als ob das Tier ich wäre, ich der Sünder, so dass jetzt das Tier an meiner Stelle getötet wird. Also hier Identifizierung bei der Handauflegung. Auch bei Mose und Josua. Mose identifiziert sich jetzt mit Josua, den Nachfolger, und damit ist allen Israeliten klar, hier ist der neue Führer. Auch bei der ältesten Einsetzung oder sonstig, wo demonstrativ jemand in ein Amt gesetzt wird. 1. Timotheus 5, Vers 22, die Hände lege niemanden zu schnell auf, das ist wohl im Zusammenhang von einer Einsetzung zu einem Dienst. Also es wurde im Neuen Testament öfters Hand aufgelegt. Es wird jetzt nicht geboten, aber es ist eine wichtige Geste für andere, vor allem bei etwas Öffentlichem. Und bei Kindern, wie gesagt, dann ist es eine Symbolik. Und die Kinder haben das gerne, wenn wir ihnen die Hand auflegen und beten. Dann wissen sie, mein Vater stellt mich jetzt unter den Schutz Gottes. Das ist für das Kind sehr tröstlich. Und er identifiziert sich mit mir. Mein Vater macht sich eins mit mir, betet jetzt für mich. Also solche symbolische Handlungen sind wichtig. Wir denken oft, ja, symbolische Handlungen sind nicht wichtig, sind nur symbolisch. Doch. Taufe ist auch eine symbolische Handlung. Ist aber wichtig. Auch das Mahl des Herrn ist eine symbolische Handlung. Ist auch wichtig. Kopfbedeckung ist auch eine symbolische Handlung. Ist aber auch wichtig. Also wir haben hier verschiedene symbolische Handlungen in der Bibel. Jetzt zurück. Legst deine Hand auf mich. Diese Kenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Also ich fasse das nicht, ich schaffe das nicht. Wenn Gott mich kennt, wenn Gott mich durch und durch kennt, dann ist das auch tröstlich, nicht nur beunruhigend. Beunruhigend ist es, wenn ich sündige oder Sündiges vorhabe, aber es ist sehr beruhigend, denn dann kann mich niemand fälschlich anklagen. Es kann uns nichts überraschen, denn Gott kennt die Sache. Kein dunkler Punkt in meinem Leben kann Gott veranlassen, sich von mir zurückzuziehen, dass er sagt, was, so einer bist du? Das habe ich mir nicht gedacht von dir. Nein, da hat er sich schon längstens gedacht. Er hat schon gewusst. Ich bin nicht überrascht, sagt der Herr Jesus zu dem Petrus mit dem Blick. Petrus war überrascht, dass er versagt hat und zutiefst verzweifelt. Aber der Herr schaut ihn an und der Hahn kräht, wie wenn der Herr sagen wollte, habe ich es dir nicht gesagt? Ich bin nicht überrascht, Petrus, du bist überrascht. Das ist natürlich sehr ermutigend, aus der Verzweiflung herauszukommen. Also, das ist mir zu wunderbar, zu hoch, dass ich vermag es nicht zu erfassen. Diese Kenntnis, dass du alles weißt, das übersteigt mein Fassungsvermögen. Das dürfen wir auch dem Herrn sagen, wenn uns etwas das Fassungsvermögen übersteigt. Herr, du bist wunderbarer, als ich mir vorstellen kann. Du bist ehrfurchtgebietender, als ich zeigen kann und denken kann. Die zweite Strophe ist wie eine Klammer. Und warum? Weil am Ende der zweiten Strophe geht der Gedanke, den er angefangen hat, weiter. Am Ende, nach der zweiten Strophe in Vers 13 geht es mit einem Denn weiter. Aber dieses Denn schließt sich nicht an Vers 12 an. Das passt auch gar nicht. Ja, wo schließt denn dieses Denn an? Vers 13. Denn du hast meine Nieren gebildet, hast mich gewoben. Denn was? Also wenn er da, schauen wir jetzt erst die zweite Strophe an und dann schauen wir die dritte. Also wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Er kennt mich, weil er überall gegenwärtig ist. Ich habe hier eine kleine Gliederung, die kann ich hier mit uns mit, können wir ein bisschen mitschreiben. Also hier, Entschuldigung, das habe ich alles schon gesagt. Also die A-Strophe, Gott kennt mich. Das war klar, Vers 1 bis 6. Er kennt mich allgemein, er weiß, was ich denke, war Vers 2. Er weiß, was ich tue und was ich bin, war Vers 3. Er weiß, was ich rede, war Vers 4. Und er umschließt mich, deckt mich, hat seine Hand über mir, war Vers 5. Und dann war die Zusammenfassung, diese Erkenntnis ist unfassbar, wunderbar für mich. Ich habe hier 7 Punkte, aber das ist jetzt nicht inspiriert. Und dann, also Strophe 2, er kennt mich, weil er überall gegenwärtig ist. Das Thema ist aber immer noch das Kennen. Ist nicht ein neues Thema. Es geht immer noch um die Tatsache, dass Gott mich kennt. Und jetzt aber gibt es eine nähere Ausführung und ist wie eine Klammer. Warum kennt er mich denn? Und beziehungsweise er kennt mich, er ist da, er sieht mich, er merkt auf mich, er ist vertraut mit meinen Wegen. Und jetzt kommt dieser Gedanke, ja, könnte ich irgendwo hingehen, wo du mich nicht siehst? Oder wo ich mich verstecken könnte, wo du mich nicht kennst, wo du nicht weißt, wo ich bin. Adam, wo bist du? Na, Gott wusste genau, wo Adam war. Es war ja nur eine pädagogische Frage war das. Also hier, Gott kennt mich, weil er überall gegenwärtig ist. Das ist hier der Gedanke in der zweiten Strophe, oder zweiten Teil, sagen wir. Zweiter Teil. Vers 7 bis 12. Also, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Ein Parallelismus wieder. Führe ich auf zu den Himmeln? Bist du schon da und siehst mich und kennst mich? Bettete ich mich in den Scheol, in den Bereich des Todes? Nicht mal dort kann ich dir entfliehen. Auch dort würdest du mich aufstöbern. Nehme ich Flügel der Morgenröte, also das ist ein poetischer Ausdruck, einfach Flügel wie ein Vogel am Morgen wahrscheinlich. Und hielte ich mich auf am äußersten Meer, also ganz draußen, weit draußen im Westen, wo das große Meer ist, von Israel gesehen, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Auch dort wärst du da und zum Guten da, mich zu führen, mich zu halten mit deiner starken Hand. Spreche ich, ja, Dunkelheit soll mich bedecken. Also würde ich jetzt in die Nacht fliehen, aber dann wäre die Nacht, würde Licht um mich her. Du würdest mich auch dort finden, wie wenn alles hell wäre. Du würdest mich sehen. So würde also auch die Dunkelheit sich nicht verfinstern vor dir. Für dich ist Dunkelheit überhaupt kein Hindernis. Und die Nacht würde hell sein wie der Tag. Also ich kann mich gar nicht verstecken, auch in der Dunkelheit nicht. Die Dunkelheit würde sein wie das Licht. Dieser Gedanke, dieser Zwischensatz hier, wohin sollte ich denn gehen, wenn du überall bist? Die Antwort ist nirgends. Ich kann nirgends hin. Es ist aber wie eine Klammer. Das heißt, wenn du mich überall siehst, dann kennst du mich. Also Gott kennt mich, weil er überall gegenwärtig ist. Das ist eine wunderbare Erkenntnis, wohin ich gehe, da ist er da, Vers 7. Dann sagt er diese möglichen Orte, Himmel und Scheol, Totenbereich. Übrigens sage ich nicht Totenreich, weil es ist ja eigentlich kein Königreich. Ein Reich ist ein Königreich, also vielleicht ist besser Totenbereich sagen als Totenreich. Die Bibel sagt nirgends, dass das Scheol ein Reich ist, also ein Totenreich. Aber ein B-Reich, das sicher. Dann, also Himmel und Todesbereich. Dann entfernteste Orte im Westen, da weit im Meer draußen. Mittelmeer. Dann Finsternis. Also entfernte Orte, Vers 9 und 10, Finsternis, Vers 10, Vers 11 und 12. Und dann geht die dritte Strophe, der dritte Teil, Vers 13 bis 18, und da haben wir dieses Denn. Das einzige Denn. Also ein Anschluss irgendwo. Und woran wird angeschlossen? Denn du hast meine Nieren gebildet. Das kann sich nicht an Vers 12 anschließen. Die Dunkelheit würde sein wie das Licht, weil du meine Nieren gebildet hast. Das passt nicht. Ja? Sondern es geht um den Grundgedanken. Du kennst mich. Das war der Grundgedanke. Du kennst mich, denn du hast meine Nieren gebildet. Ja? Du kennst mich war die Hauptaussage im ersten Teil. Du kennst mich, denn du hast meine Nieren gebildet. Das heißt, du kennst mich, Gott kennt mich, weil er mich machte. Der Planer, Entwerfer, Schöpfer und Macher, der kennt die Sache. Du hast mich gemacht, meine Nieren. Das heißt das Innere. Wir haben ja schon gesagt, Herz und Nieren stehen für das Innere des Menschen. Also nicht nur das Äußere hast du gemacht, sondern auch das Innere. Das ist hier gemeint. Im Herz und Nieren im wohl im übertragenen Sinne. Er spricht dann schon vom Leib und vom Schoß der Mutter, aber das Wort Nieren deutet zuerst mal auf das Innere, die Seele, sagen wir. Den inneren Menschen. Hat er gebildet und er hat bei der Entwicklung des Leibes war er nicht nur dabei, sondern er war selber der gewoben hat. Poetische Sprache für, du hast mich da werden lassen. Wie mit einem Webstuhl, wenn man ein Kleidungsstück webt, so hast du mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich bin immer größer geworden, immer größer, wie beim Weben eines Stückes. Also die Entwicklung im Mutterleib. Das bedeutet natürlich, dass er mich wollte. Welch tröstlicher Gedanke. Gott wollte mich. Gott wollte mich damals, als ich im Schoß meiner Mutter war. Er wollte mich. Sogar Kinder, die Frucht von Vergewaltigung sind, müssen nicht sagen, oh, ich hätte eigentlich gar nicht auf die Welt kommen sollen und ich bin ja nicht erwünscht hier in dieser Welt. Nein, er wollte mich. Die Umstände waren zwar Sünde, aber was mich betrifft, er wollte mich. Und die Entwicklung hat er beobachtet. Er wusste um die Umstände, er wusste um alles, dass auch wenn es mir nicht ideal vorkommt. Aber ich bin dennoch wertvoll. In Psalm 22 lesen wir, du hast mich aus meiner Mutterleibe herausgezogen. Also die Hebamme war es eigentlich nicht, es war eigentlich der Herr. Dort bei der Geburt war Gott es, der das Kind rausgezogen hat. Psalm 22, ich weiß nicht mehr den Vers, wohl Vers 8 oder so. Bitte, 10, Vers 10, danke. Die Entwicklung im Mutterleib, Vers 14, 15. Das heißt, ich bin sein Werk. Und weil ich sein Werk bin, bin ich wert. Dann Vers 16. Ja. Ist ja auch sehr tröstlich zu wissen, auch die wollte er eindeutig. Er wollte auch die, sie sind nicht ungewollt, sondern sie sind ganz wichtig für, erstens mal wichtig, weil sie Persönlichkeiten Gottes sind, auch im Bilde Gottes geschaffen. Auch wenn einiges nicht ganz fertig geworden ist, zum Beispiel der Blindgeborene, da ist einfach das Schöpfungswerk Gottes nicht ganz fertig geworden. Ja. Die Entwicklung der Augen ist zurückgeblieben. Und dennoch ist der Mensch wertvoll und er ist auch wichtig für die anderen. Denn wenn es keine Behinderten gäbe, wie sollen denn die Gesunden lernen, sich um die Behinderten zu kümmern, um die Schwachen zu kümmern? Ja. Die Starken brauchen Schwache. Die Schwachen brauchen Starke, aber die Starken brauchen auch Schwache. Behinderte gehören deshalb nicht einfach irgendwo abgeschoben, dass man sie nicht sieht. Also das dürfen wir auch von Herzen annehmen, denn der Herr verherrlicht sich auch auf diese Weise. Oft sind gerade, erlernen wir durch behinderte Kinder sehr, sehr viel. Oft sind gerade die behinderten Kinder diejenigen, die mit denen man am meisten Zeit auch dann verbringt und die man sehr, sehr liebt. Und wenn die dann sterben, dann kann es einem zerreißen innerlich. Weil man so viel Zeit damit verbracht hat und sie so sehr liebt. Gerade die Zeit, die man verbringt, da wächst einem das Kind in besonderem Maße ans Herz. Alle Menschen, die uns Schwierigkeiten bereiten oder Mühe bereiten, sind auch uns gegeben, dass wir durch sie lernen. Und die Behinderten, wir hätten gern, dass sie gesund sind, aber gerade die Behinderung lehrt auch mich etwas. Also auch diese sind gewollt und auch sie selber, wenn sie jetzt irgendwie körperlich behindert sind, sie selber dürfen wissen, ich bin genau so gewollt, wie er mich gemacht hat. So mancher hat ja Schwierigkeiten mit seinem Aussehen. Darf man von Herzen danken, ich bin genau so, wie du mich gemacht hast. So bin ich, ist es gut. Und du hast dadurch entweder mir oder anderen oder uns beiden, den anderen und mir etwas zu sagen. Also, er hat mich da zusammengebastelt, Vers 15, kunstvoll gewirkt, steht hier. Nicht verborgen war dir mein Gebein, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt in den unteren Örtern des Erdlandes. Hier poetische Sprache für das Innere, für den Mutterschoß, die unteren Gebiete der Erde. Kunstvoll gewirkt, kunstvoll gemacht, wie ein Gedicht, ja, wie ein Psalm. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Das steht in Epheser 2, Vers 10. Da steht im Griechischen, wir sind sein Poema. Poema, auf Englisch Poem, Gedicht. sein Gemachtes, sein Werk. Wir sind sein Gebilde. Epheser 2, Vers 10. Hier ist natürlich in Epheser 2, Vers 10 geistlich auch gemeint. Klar, nicht körperlich, aber auch körperlich dürfen wir das sagen. Wir sind sein Poema, sein Gedicht, sein Werk, sein Meisterwerk. Dann Vers 16. Meine Urform sahen deine Augen. Das Wort hier Urform ist ein einfaches Wort, wo wir heute Embryo sagen würden. Also jede Zelle, jeder Baustein, der Desoxynukleinsäure, DNS, jeder Baustein der DNS ist von ihm kunstvoll zusammengestellt. Deine Augen sahen meine Urform und in dein Buch waren sie alle geschrieben, die Tage. Also hier lesen wir von einem Buch. Das Buch ist natürlich das Gehirn Gottes. Er braucht keinen Computer, um das einzutippen. Er hat es schon in seinen weisen Gedanken niedergeschrieben. In dein Buch waren sie alle niedergeschrieben, die Tage, die einst gebildet werden sollten. Das heißt bitte nicht, dass Gott alles vorherbestimmt hat, was geschehen wird. Das ist ein Missbrauch der Stelle, wenn man das tut. Denn wir wissen, dass Gott das nicht tut. Gott tut nicht alles vorherbestimmen, was geschieht. Das könnte er natürlich, aber er will es nicht. Er lässt nämlich den Menschen oft die Wahl. Du bist jetzt dran, entscheide dich, so oder so. Manchmal ändert er seinen Plan, zum Beispiel bei Jona, bei den Nineviten, oder? Da kann man nicht sagen, ja, Gott hat das alles vorherbestimmt. Nein, er hat es nicht vorherbestimmt, aber er hat es vorher gewusst, und das ist ein Unterschied. Wenn Gott etwas weiß, darf ihn doch niemand daran hindern, das niederzuschreiben, was er weiß. Aber das ist nicht dasselbe wie Vorherbestimmung. Vorherbestimmung wäre, dass alles geplant abläuft nach Maschine, ist alles bestimmt wie ein Computer, der programmiert wurde und genau so läuft's. Nein, das ist nicht so. Das lesen wir nirgends in der Schrift, dass Gott, dass so stark in das Wesen des Menschen eingreift, dass der Mensch gar nicht selber eine Entscheidung treffen kann. Wenn ich ein Papier in der Hand habe, ob ich es fallen lasse, ob ich es weiterhalte, das bestimmt nicht Gott. Er weiß es, wann es mir aus der Hand fällt oder wann ich es fallen lasse. Aber er bestimmt es nicht. Das ist der Unterschied. Also er hat bei immateriellen Dingen, nein, wie sagt man, bei materiellen Dingen, die jetzt nicht, bei impersonalen, bei Dingen, die nicht jetzt einen eigenen Willen haben, da hat er natürlich das sich so gesetzt und bestimmt. Also Gott hat ja, die Sonne hat keinen Willen und die materielle Schöpfung hat keinen Willen. Die sind um seinetwillen und um unseretwillen geschaffen worden. Aber wir Menschen sind nicht determiniert, das heißt, bis ins Letzte vorprogrammiert. Bitte. Ja. Gott hat es in der Hand, aber wenn die Gläubigen beten, kann er absetzen. Wenn die Gläubigen nicht beten, lässt er bestehen. Gott richtet sich sehr wohl nach den Gläubigen. Ist ja in kleinen Dingen auch. Wenn ich mich nicht ausrichte nach Gottes Willen und meine Familie falsch leite, dann lässt er das Chaos bestehen. Wenn ich mich demütige und mich jetzt nach seinem Wort ausrichte und jetzt Sachen und auch ihm bitte darum, dass er mir hilft, aber ich möchte jetzt Sachen in Ordnung bringen in meiner Familie, dann wird es besser werden in meiner Familie. Das heißt, ich bin in gewissem Sinn ein kleiner König in meiner Familie und Gott schaut auf mich, es liegt jetzt an dir, was mit deiner Familie geschieht. Wenn du dich nicht ausrichtest nach meinem Rat, nach meinem Wort, dann bist du selber schuld, wenn ein Chaos rauskommt. Und das ist ja das, was wir auch ständig erleben. Und dann bekehrt man sich und man ordnet seine Familie, man beginnt seine Frau zu lieben und so weiter. Und dann kommt Ordnung hinein und kommt Struktur. Und das ist im Kleinen, das ist der Staat im Kleinen. Und jetzt beim Staat im Großen ist es auch so. Das heißt, wir dürfen sehr wohl Gott bitten, dass er dort, wo so viel Unruhe und Chaos und Sünde ist, dass er hier eingreift und dass er auch Menschen an die Regierung setzt und uns auch hilft, solche dort an die Regierung zu bringen, so wo wir Einfluss haben, sodass es wieder besser wird. Oder im Dorf, dass ein Bürgermeister ans Ruder kommt, der hier besser lenkt oder leitet als der letzte Bürgermeister. Also wir können auch als Christen da sehr wohl Einfluss nehmen, durch das Wort Gottes, durch unsere Gebete, durch unsere Liebe, durch unser Vorbild und so weiter. Also Gott gebraucht uns, um in dieser Welt ein Zeugnis zu sein und auch hier positiven Einfluss zu nehmen. Habe ich das richtig? Ja, bitte. Genau. Weil er eben uns Menschen als denkende Wesen, als Wesen, die Würde haben, achtet und weil er möchte, dass wir lernen, so zu handeln, wie er ist. Er möchte ja, dass wir eines Tages mit ihm mitregieren. Ich habe eine Frage. Der Herr Jesus sagt zu den Jüngern, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Da könnte man sagen, sowas. Wem gehört die Ernte? Ja, dem Herrn. Wem gehören die Arbeiter? Ja, dem Herrn. Dann soll er sie ausschicken. Fertig. Warum sagt er denn, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte ausschickt? Warum sagt er denn das den Jüngern? Dass die auf die Idee kommen, was, wir sollen mit, wir dürfen mit da mitmischen? In dem Werk des großen Ernteaufsehers und Besitzers der Felder. Wir sollen hingehen und ihn bitten, er möge Arbeiter in die Ernte schicken, weil da fehlen welche. Genau, sagt Herr Jesus. Damit ihr nämlich lernt, jetzt mitzudenken mit ihm. Eines Tages werdet ihr die Welt regieren. Also bitte, jetzt lernt, zusammen mit ihm zu arbeiten. Und so erhebt der Herr Jesus die Jünger Jesu zu Mitarbeitern Gottes, die jetzt in seinen Pläne, die ihm sozusagen, die mitmischen dürfen bei seinen Plänen. Die dürfen sagen, also wir meinen, du Besitzer der Ernte, wir meinen, da fehlen Erntearbeiter. Bitte, setz doch gute Erntearbeiter hier ein. Das ist wunderbar. Und wenn wir nicht bitten, dann fehlen die Erntearbeiter weiter. Aber wenn wir bitten, dann setzt er welche ein. Vielleicht werden sogar einige von uns dabei sein. Bitte.
Wenn es jetzt ganz um große Sachen geht, wie jetzt um den Herrscher eines Staates, dann sind wir auch der Meinung, dass viele beten müssen. Ist es tatsächlich so, oder kann auch das Gebet eines Einzelnen, der beständig betet, auch schon Wirkung haben? Oder? Also so geht es, so denken wir wahrscheinlich auch, dass eben viele beten müssen, alle beten.
Also Elia war ein Mensch wie von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und war eigentlich gleich geartet wie wir. Aber er war ein Mann, der hat sich dagegen gestellt. Hier war eine Regierung, die war chaotisch. Und hier war, die gesamte Israel ist in den Götzendienst abgefallen. Es waren nur wenige übrig. Er hat gemeint, er wäre der Einzige. Es waren noch 7000 irgendwo. Aber dennoch, er hat gebetet. Er hat Gott gebeten um Züchtigung. Er wusste natürlich, dass Gott will, dass man züchtigt, denn in dem 5. Buch Mose stand ja geschrieben, wenn sie abfallen vom Herrn, dann wird der Herr Dürrezeit schicken. Da hat er gebetet um Dürrezeit. Er wusste, dass der Herr das Volk Israel züchtigen möchte. Hat er gebetet. Und das heißt, er wusste von der Bibel her, dass das im Einklang mit dem Willen Gottes ist. Er wusste, das sind biblische Prinzipien und deshalb kann ich beten. Und es mussten gar nicht viele sein in dem Fall. Also wir dürfen wirklich ermutigt sein, auch wenn wir eine kleine Schar sind, dürfen wir beten für große Dinge. Das, natürlich ist es schön, wenn, je mehr, dass, wenn mehrere beten. Der Herr hat ja gesagt, dass wenn zwei oder drei sich einig sind, ist besser, als wenn nur einer betet. Ja? Das ist richtig. Wir dürfen auch da beten für Gebetsgemeinschaften, dass wir mehrere sind, die beten. Und die motivieren sich ja auch gegenseitig. Aber trotzdem, wir sollen nicht denken, ein einzelnes Gebet oder ein einzelner Mensch, der wirklich entschieden ist, den Willen Gottes zu tun, das würde nicht ausreichen. Daniel war auch sehr in der Minderzahl dort in Persien und in Babylonien. Es waren sehr wenige, die so gebetet haben. Aber er hat sich gedemütigt und unter die Sünden des Volkes und Gott hat gehandelt. Er hat das Jahr begonnen, das neue Jahr, Daniel 10. Da war Neujahr, Neujahrsfest, da waren 2 Tage Neujahrsfest. Und dann hatte er Aufgaben. Und da hat er gesagt, so dieses Jahr, nachdem das Neujahrsfest um ist, dieses Jahr beginne ich mit Gebet. Vom dritten Tag bis zum 24. oder wie viel, also 3 Wochen lang hat er gebetet. Gebetet, hat wenig gegessen. Also nur wahrscheinlich das Allernötigste. Er begann die Zeit mit Gebet. Und Gott hat aufgrund von dem Gebet eines einzelnen Mannes, hat Gott die Weltgeschichte gelenkt. In der unsichtbaren Welt waren Dämonenkämpfe. Und aufgrund des Gebetes von Daniel offensichtlich wurden da diese Dämonenkämpfe zum Positiven, sodass diejenigen die Oberhand hatten, die für das Volk Israel waren. Und was war? Die Perserkönige waren so positiv. Diese ersten Perserkönige waren so positiv für die Israeliten. Haben sie sogar unterstützt beim Tempelbau und so weiter. Also das zeigt uns doch, dass die Gebete von Einzelnen große Kraft haben, dass viel vermag. Das Gebet eines Gerechten in seiner Wirkung, steht in Jakobus 5, Vers 16, 17. Ja.
Eine Frage kurz zu den Wahlen. Wenn wir jetzt beten, oder wir sollten ja beten für die Regierung, aber wenn die Regierung uns fragt, oder wie man das auch formulieren mag, wer jetzt regieren soll, sind wir nicht dann alle verpflichtet,
ja, es ist so eine Sache, die Demokratie ist nicht die beste Staatsform, weil Demokratie, man braucht nur das Volk eine Zeit lang manipulieren und dann haben wir die Mehrheit sowieso auf der Seite, wo man sie immerhin manipuliert hat. Deshalb wollen ja die, dass alle Staaten der Welt demokratisch sind. Schwer zu lenken sind die monarchischen Regierungen, oder? Die kann man nicht so gut umstimmen. Also Demokratie ist sowieso nicht keine gute Staatsform. Und die beste Form, Politik zu betreiben, ist daher nicht einfach demokratisch zu wählen. Wenn schon die Staatsform nicht gut ist, dann ist auch der Weg da auch nicht gut. Jetzt muss ich in die Bibel schauen, was ist der Weg? Nun, in der Bibel werden die Gläubigen auf jeden Fall aufgefordert, einerseits ganz viel zu beten für die Regierung. Zweitens, ein heiliges Zeugnis in der Welt zu leben. Und drittens, auch dadurch der Regierung ins Gewissen zu reden. Das darf man auch mit dem Mund. Das hat Johannes der Täufer auch gemacht. Man darf also auch sehr wohl der Regierung ins Gewissen reden. Man darf sie ansprechen. Es gibt ja Möglichkeiten, Briefe zu schreiben und so. Also denen ins Gewissen zu reden, denn sie haben ja ein Gewissen. Das hat Gott ihnen gegeben. Und wenn sie nicht richtig handeln, haben gewisse Leute jetzt, man muss immer von einzelnen Leuten sprechen. Ja. Man kann jetzt einem ganz gewissen Bundespräsidenten so halt ins Gewissen reden, wenn man irgendwie die Gelegenheit hat dazu. Und Johannes der Täufer hatte sie und hat das genutzt. Und das heißt also, wir haben politische Mittel, Gebet, heiliger Wandel, und zwar je mehr wir sind, desto besser natürlich, das hat Auswirkungen. Aber wir sollen das nicht verachten, dass sogar wenige, wenn nur wenige Christen an einem Ort sind, die haben einen großen Einfluss. Ich meine, in Frankenthal hier, da sind viele Christen, haben auch einen großen Einfluss. Aber wenn sie wenig sind, haben auch einen großen Einfluss. In einem Dorf brauchen nur 3, 4 Christen sein, die aber wirklich ein treues, heiliges Zeugnis leben. Allein die Tatsache, dass es sie gibt, die da hier beten, verändert das Dorfbild. Und zur rechten Zeit kann man dann auch, wie gesagt, wo der Herr einen das zeigt oder wo man die Gelegenheit hat, kann man mit dem Bürgermeister reden und ihm ins Gewissen reden. Ja. Also das ist geistliche Politik. Mit Wahlen erreicht man nur Wahlen werden immer so ausgehen, dass die große Menge, die manipuliert wurde, die wird in diese Richtung wählen, wie man es haben möchte. Jetzt aber müssen, ja gut, ich sehe gerade, wir haben die Zeit schon um. Dann wollen wir hier beten. Da war noch kurz die Frage, wenn Gott, also wir kennen genau unsere Gedanken, wir können sie steuern. Wie ist es bei der Entscheidung zum Heiraten? Ja, auch so. Wir steuern unsere Gedanken. Wir sind nicht Sklaven unserer Gefühle, sondern wir steuern auch unsere Gefühle über unser Wollen und Denken. Wenn ich verheiratet bin und ich verliebe mich in eine andere Frau, ist was schiefgelaufen, oder? Da habe ich meine Gedanken und meine Gefühlen etwas zugelassen, was ich hätte nicht tun dürfen. Und wenn es geschehen ist, dann muss ich schleunigst wieder davon wegkommen. Ja? Das heißt, ich muss, ob ich verheiratet bin oder unverheiratet bin, ich muss immer mich von Gottes Prinzipien leiten lassen, nicht von meinen Gefühlen. Und wenn ich heiraten möchte, muss ich Prinzipien der Schrift anwenden, schauen, ist es überhaupt jetzt dran zu heiraten oder nicht, und muss beten. Und ich entscheide mich. Auch da muss es von Gedanken ausgehen. Der Mann entscheidet sich und denkt, ja, hier wäre eine Schwester, die würde ich gerne heiraten. Ich werde mal den Vater fragen von ihr, was er dazu meint. Man kann den Vater fragen. Zuerst fragt man natürlich Gott. Wenn das alles schon klar ist, von der Seite her, dass man eigentlich kein rotes Licht hat von Gott in der Hinsicht, dann kann man den Vater fragen. Und dann kann man auch diejenige Schwester auch noch fragen. Also die Gefühle sind nicht das, was uns leitet. Und manchmal muss eine Schwester noch längere Zeit haben, darüber nachzudenken. Meine, zum Schwangerwerden braucht man ja auch, also zum Kindgebären braucht man auch 9 Monate Zeit. Also ich sage nicht, dass es 9 Monate braucht, sich zu entscheiden für einen Mann, aber jedenfalls braucht es Zeit. Und das Prinzip ist dasselbe. Wir haben in der Welt heute ein verkehrtes Denken, dass, als ob die Sache mit dem Heiraten eine Sache der Gefühle sei und man fällt in die Liebe hinein. Die Engländer sagen, man fällt in die Liebe, to fall in love. Das ist völlig verkehrt, man fällt nicht in die Liebe, man entscheidet sich für Liebe, ja. Und dann kommen noch hormonelle Veränderungen hinzu, ne, die Hormone, die bewirken, dass man dann verliebt wird. Das sind ja Gefühle, oder? Gefühle, hormonelle Veränderungen. Aber die Gefühle gehen, aber die Liebe muss bleiben. Also von daher diese Frage. Zurück zu unserem Text. Gottes Tagebuch, er kennt mich, Tagebuch nicht also hier deterministisch, sondern weil Gott es vorher weiß, ist er nicht überrascht, aber wir lesen in der Schrift eindeutig, dass Gott oft umentscheidet, also weil der Mensch anders reagiert, sieht sich Gott vor andere Tatsachen gestellt und plant um, sozusagen.
Also im Umgang mit den Menschen plant er um. Zum Beispiel wie bei Jona und den Nineviten. Er hatte vorgehabt, er hat gesagt, in 40 Tagen kommt die Zerstörung. In 40 Tagen kam sie nicht, weil die jetzt anders gehandelt haben. Weil die Buße getan haben. Also das zeigt, allein solche Beispiele zeigen, dass Gott nicht determiniert. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also wenn ihr bitten würdet, hättet ihr. Jakobus 4, Vers 2. Das nächste also ist Vers 17 und 18. Die Antwort auf diese Erkenntnis ist Anbetung. Wie kostbar oder ein Ausdruck seines Staunens. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, Gott, wie groß ihre Summen. Wollte ich sie zählen, sie wären mehr als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Dieser Vers 18b. Ist so ein bisschen plötzlich da, was heißt das? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber möglicherweise einfach wieder damit zeigen, das Ganze ist mir zu groß, zu wunderbar. Kostbar sind mir deine Gedanken. Ich erwache und ich bin noch bei dir. Es ist wie wenn ich träume. Ich weiß es nicht, was dieser Vers wirklich bedeutet. Aber eins ist sicher, selbst wenn ich geschlafen habe und erwache, dann bin ich noch bei ihm. Und er ist hier.
Könnte es sein, dass er von diesem Positiven so entzückt ist oder fast schon entrückt ist, dass er davon erwacht? Weil wir werden das ja dann später auch haben, dass er da auch irgendwie dann erwacht von dem, dass er selber überrascht ist, dass er so denkt. Ja.
Vielleicht.
Von der Erkenntnis, dass er nirgends versteckt wird.
Ja. Also er ist einer, der sozusagen bei uns bleibt, auch dann, wenn wir nicht mit Bewusstsein mit Bewusstsein bei ihm sind. Aber er ist da, wenn unser Bewusstsein. Und dann wache ich auf.
Und ich muss immer noch zählen, wie groß Gott ist.
Bin immer noch bei dir. Aha, das ist einleuchtend. Das ist einleuchtend. Ja. Also vor lauter Zählen praktisch verliert man sich. Und dann wacht man auf und ist noch da. Ja. Danke für diesen Beitrag. Gut, wir müssen hier weitermachen. Die Schlussfolgerung, ich habe hier Schlussfolgerung, vielleicht ist das, dieser fünfte Punkt ist jetzt, passt wahrscheinlich hier gar nicht. Es muss nicht eine Schlussfolgerung sein, es muss einfach nur wie wir jetzt gesagt haben, es geht immer noch um diese Anbetung, zu staunen, wie groß die Gedanken Gottes sind. Und dass man sich verliert dabei. Und dann wacht man auf und ist immer noch bei Gott und ist immer noch größer. Gut, der letzte Teil, die praktische Konsequenz aus all dieser Erkenntnis, Vers 19 bis 24. Erstens, das ist interessant, jetzt kommt er auf ein Thema, dass er von denen spricht, die Gott hassen. Und er sagt, weil du so bist, Gott, und alles kennst, deshalb will ich hassen, was du hast, weil du weißt es. Du kennst das. Du kennst diese Menschen. Und wenn du sie hasst, dann will ich die auch hassen. Jede Sünde ist so groß, wie Gott heilig ist. Das heißt, ein Verstoß gegen die Heiligkeit Gottes ist was Schreckliches. Und wenn Gott so heilig ist und so groß und so mächtig und so gegenwärtig und so alles weiß, dann muss Sünde was Schreckliches sein gegen diesen Gott. David liebt, was Gott liebt, und er hasst, was Gott hasst. Er will nicht anderer Meinung sein als Gott in irgendeiner Sache. Die, die mit Bosheit von dir reden, die schlecht von dir reden, die muss man hassen. Ihre Sünde nämlich, ihre Lüge, es ist ja Lüge, ja? Die als Widersacher ihre Hand zur Lüge erheben. Wenn jemand von Gott schlecht redet, lügt er. Und dann ist die Lüge zu hassen. Und wenn die Menschen nicht Buße tun, wird Gott sie richten. Sollte ich keine Abscheu empfinden vor denen, die gegen dich aufstehen, der du so groß, so herrlich, so allwissend und gütig bist? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Und dann die Verse 23 und 24 enden so, also der Psalm endet so, wie er begonnen hat. Erforsche mich. Aber jetzt der Unterschied ist der, vorher hat er gesagt, Herr, du erforscht mich und du kennst mich durch und durch. Und jetzt betet er, also bitteschön, dann erforsch mich und erkenne mich. Du kennst mich und du erforschst mich. Du weißt alles. Dann bitte zeig mir, dass ich es auch weiß. Dann prüf mich und erforsch mich und erkenne meine unruhigen Gedanken und sieh, ob ein Weg der Schmerzen bei mir ist. Dann zeig es mir. Dann decke es mir auf und leite mich auf einen ewigen Weg. Dann will ich mich dir und deiner Führung anvertrauen, Herr. Prüfe mich. Prüfe mein Denken. Ich bin auch ein Mensch, der in Gefahr steht, falsch zu denken über dich. Wie diese Hasser, wie diese Widersacher, die Lüge reden. Bin ich nicht besser. Ich bin im Wesen ja ein Sünder. Aber ich möchte jetzt, dass mein Denken von deinem Denken beeinflusst wird. Leite mich auf den richtigen Weg, auf dem ewigen Weg. Bitte. Auf dem Weg weiter, den ich bis jetzt gegangen bin, aber dass ich jetzt nicht abkomme. Leite mich auf ewigen Weg, das heißt auf dem Weg, der mich in die Ewigkeit auch führen wird, sodass ich bei dir ankommen werde. Damit schließt dieser Psalm, also durchforsche mich, prüfe mich, kenne mich im Wesen ja doch nicht und leite mich auf dem ewigen Wege. Das ist Psalm 139. Da muss man sich eigentlich Zeit nehmen, über das nachzudenken. Wir sind recht schnell jetzt drüber gegangen, aber es tut uns gut, wenn wir über Gottes Weisheit und Gottes Wissen und Gottes Kennen nachdenken. Es ist heilsam für unser eigenes Leben. Jetzt möchte ich, kann ich die Folie wegtun, ja? Jetzt möchte ich zu den 15 Stufen gehen. Wir sind auf der 14. Stufe, hat der Bruder Johann gesagt. Ein 15-Stufen-Lied. Ein Stufenlied, zuerst der Überblick. Wir haben hier Stufenlieder. Das Wort hier heißt ursprünglich die Lieder der Hinaufzüge. Im Esra Kapitel 7 irgendwo steht, Esra zog hinauf nach Jerusalem. Und genau das Wort des Hinaufziehens von dem Exil nach Jerusalem, genau dieses Wort wird hier verwendet. Ma'ala, Ma'alot, die Hinaufzüge, Lieder der Hinaufzüge oder Lieder des Hinaufziehens. In Esra 7, und ich habe das irgendwo notiert, aber habe mir jetzt die Verse, ich finde den Zettel nicht mehr. Ich habe die Verse 9. Da heißt es, dass Esra hinaufzog. Moment, ich schaue vielleicht. Vielleicht kann ich hier. Bitte? Esra zog hinauf. Moment. Esra 7, Vers 6. Esra 7, Vers 6. Nein, das ist es nicht. 7 Vers 28. Das Wort heißt hier Allah, heißt hinaufziehen. Und der Ma'ala ist der Hinaufzug. Das heißt, das Wort, das ich meinte, ist ein Hauptwort, das sich ableitet von dem Allah und Ma'ala. Das hängt ja zusammen im Hebräischen. Das eine ist das Verb und das andere ist das Hauptwort. Und das Hauptwort wird auch verwendet im Esra. Und ich weiß jetzt, Vers 9. Moment, ich hab's gleich. Esra 7, Vers 9, danke. Esra 7, Vers 9 ist es. Am ersten des Monats war der Beginn des Hinaufzugs aus Babel. Du hattest recht. Esra 7, Vers 9, danke. Gut, also Lieder des Hinaufzugs, und es geht wohl um diesen Hinaufzug aus der Gefangenschaft, jetzt historisch gesehen, das war ein Hinaufzug, oder? Aus der Gefangenschaft nach Jerusalem. Aber jedes Mal, wenn die Israeliten zum Passafest oder zum Laubhüttenfest zogen, war das auch ein Hinaufzug, und da wurde das gesungen, oder jedenfalls solche Psalmen wurden gesungen, anlässlich des Hinaufziehens. Also ob wir jetzt sagen, dass wir sind einfach Lieder, die man sang beim Fest, oder ob wir sagen, es ging um den Hinaufzug aus dem Exil nach Jerusalem. Letztlich ist beides richtig. Der historische Moment war einmal gegeben, wo sie hinaufziehen sollten, und dann ziehen sie immer wieder hinauf zum Fest. Also, zuerst sind sie in der Fremde. Ich gebe mal den Überblick, und dann schauen wir uns ein paar Psalmen jetzt auch ein bisschen näher an. Aber zuerst der Überblick. Zuerst sind sie in der Fremde. Da sagt er, weh mir, dass ich weile in Meschech, Vers 5, 120, Vers 5, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Lange hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Ich bin Friede, oder ich bin des Friedens. Aber wenn ich rede, sind sie auf Krieg aus. Also in der Fremde und in der Not, das sind die Leute, die auf Krieg aus sind und die den Frieden hassen. Aber der Herr, Jahwe, befreit meine Seele, und er betet dafür, Vers 2, Vers 1, zu Jahwe rief ich in meiner Bedrängnis, und er hörte mich, Jahwe, befreie meine Seele von diesen Menschen, die mich nicht ziehen lassen wollen. Dann geht's weiter, 121. Der Blick auf das Ziel, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ja, welche Berge? Wenn man Richtung Jerusalem zieht, welche Berge? Jerusalem liegt ja auf einem Berg. Es geht hier um Israels Berge. Heute Morgen habe ich mich gefreut, habe heute Morgen ein hebräisches Lied gehört. hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von Yahweh, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt nicht zu, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Wie hieß das? Shomer heißt Shamar, heißt doch der Hüter Shomer, oder? Shomeracha wäre dein Hüter. Schlummert nicht. Ja, wie heißt es? Nicht auswendig gelernt. Ja, Shomer, der Hüter, schlummert nicht. Siehe, er schlummert nicht, noch schläft er, der Hüter Israels. Keine Angst, es gibt Hoffnung. Er schläft nicht, auch wenn es dir so vorkommt, auch wenn du jetzt, wenn die Feinde dich noch nicht ziehen lassen. Er schläft nicht, der Hüter Israels. Jahwe ist dein Hüter, der Schatten über deiner rechten Hand. Und jetzt muss man, wenn man zieht, dann könnte die Sonne heiß werden. Des Tages sticht die Sonne dich nicht und der Mond des Nachts. Jahwe wird dich behüten vor allem Übel. Auf dem Weg sind Gefahren. Er wird dich behüten, er wird behüten deine Seele. Jahwe wird behüten deinen Ausgang und deinen Eingang. Ausgang dort, wo du losgegangen bist und Eingang dort, wo du ankommst. Von nun an bis in Ewigkeit. Es soll immer so bleiben. Es soll immer so sein, dass Jahwe dich behütet. Nicht nur auf dieser einen Reise nach Jerusalem. Es scheint mir so, dass es hier ein Ausdruck der Sehnsucht und der Hoffnung ist. Ich richte meine Augen nach Jerusalem. Dort auf den Bergen liegt Jerusalem. Und er erwartet die Hilfe des Herrn. Das Ziel ist, dorthin zu gelangen. Und da gibt es Übel. Ich brauche den Herrn, der mich bewahrt, der mich behütet vor allem Übel, der meinen Ausgang und meinen Eingang behütet, von nun an bis in Ewigkeit. Das Ziel, ich denke, dass einfach dieses, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, ist das, der Blickrichtung auf das Ziel. Nicht, dass er meint, die Berge bringen ihm die Hilfe, sondern dort ist Jerusalem und dort will er hin. Dort ist das Ziel. Und woher kommt meine Hilfe? Meine Rettung, mein Heil. Mein Heil kommt von diesem Herrn, der dort in Jerusalem wohnt. Dieser Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, der Hüter Israels. Also, ganz sicher nicht erwartet er von irgendwelchen Bergen Hilfe, sondern.
Aber er sieht die Gefahren, die unterwegs
sind. Ja, das meinte ich. Das ist. Ja. Genau, es geht hier um einen Weg. Fuß. Schatten, also Sonne, Tag, Nacht und Ausgang, Eingang. Es geht um einen Weg, genau. Und dass dort, dass der Herr ihn behütet auf dem Weg, dass er zu seiner Hilfe kommt. Die Hilfe ist aber der Herr dort in Jerusalem. Bis er dort angelangt ist, das ist das Ziel. Dort ist der Herr, der über die ganze Schöpfung steht. Und auf dem Weg dorthin begleitet er mich, bis ich das große Ziel erlange. Zu mir scheint es so zu sein. Das Ziel Jerusalem, Vers 122. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, zum Haus des Herrn wollen wir gehen, zum Haus Jahwes. Still standen damals unsere Füße. Hier haben wir wieder die Füße. Da ist die Verbindung, oder? Der Fuß. Hier die Füße. Fuß war in Vers 3 in 121, hier 122. Still standen dann die Füße. Warum? Jetzt sind wir jetzt in meinem Ziel. Still standen damals unsere Füße in den Toren Jerusalems. Er erinnert sich an die Zeit von damals, wo die Füße auch gegangen waren und ans Ziel gekommen waren, wo sie dann im Fest dort standen, in Jerusalem, in den Toren Jerusalem. Und jetzt besingt er dieses Jerusalem, die du aufgebaut bist, als eine fest in sich geschlossene Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahwes, als ein Zeugnis für Israel, zu danken dem Namen Jahwes. Dorthin sind Throne gesetzt fürs Gericht, Throne für das Haus Davids, bittet um den Frieden Jerusalems. Es gehe wohl denen, die dich lieben. Also betet für Jerusalem, dass es Frieden habe, dass dort der König regieren kann, dass dort dieses Königreich aufgerichtet werden kann. Er weiß ja, dass das Königreich in Jerusalem aufgerichtet wird und nicht irgendwo anders. Friede, Wohlergehen, Vers 7. Meine Brüder und meine Gefährten, wegen will ich sagen, Friede sei in dir. Entschuldigung. Des Hauses des Herrn, also des Hauses Jahwes, unseres Gottes wegen, will ich dir Gutes suchen. Also, mir scheint, es geht ihm darum, dass er jetzt das Ziel vor Augen hat. Sie sind noch nicht dort, aber er erinnert sich an das Jerusalem damals. Jetzt dann weiter. Wieder das Aufheben der Augen, wie vorher schon. Da ist die Verbindung zu 121 da. Ich hebe meine Augen auf zu dir. Also der Blick auf Jahwe. Wie lange hebt er die Augen auf zu dir, zu dem Gott, der da thront im Himmel? Er thront im Himmel, er hat die Herrschaft über den Himmel, aber Jerusalem ist noch nicht so, wie es sein sollte. Wir sind noch nicht am Ziel. Jerusalem ist noch nicht die Stadt, die ganze Welt beherrscht und in alle Ewigkeit, wo Gott in alle Ewigkeit regiert. Da kommen wir erst hin, wenn wir im Psalm 132 sind. Also warten wir noch. 123, siehe wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin. So sind unsere Augen gerichtet auf Jahwe. Unseren Gott. Jahwe, unser Gott, Kapitel 22, Vers 9, Jahwe, unser Gott. Wiederholt sich hier genau dieser Ausdruck. Jahwe, unser Gott. Wie lange sind die Augen auf ihn gerichtet? Bis er uns gnädig ist. Gnädig, dass wir aus dieser Situation, in der wir jetzt sind, herauskommen, dass sie geändert wird. Er betet hier also offensichtlich in einem Zustand, wo das Ziel noch lange nicht da ist. Und er ist noch nicht dort bei dem Herrn in Jerusalem. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig, denn reichlich sind wir mit Verachtung gesättigt. Reichlich ist unsere Seele gesättigt mit dem Spott der Sorglosen, mit Verachtung der Hochmütigen. Hier sind Feinde, hier sind Widersacher. Es ist immer noch eine Zeit, wo Israel in Spott und Verachtung liegt. 124, das weitere Stufenlied. Wenn nicht Jahwe für uns gewesen wäre, so soll Israel sagen, wenn nicht Jahwe für uns gewesen wäre, als die Menschen gegen uns aufstanden, dann hätten sie uns lebend verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Dann hätten die Wasser uns überflutet, da wäre ein Strom über unsere Seele hingegangen. Über unsere Seele. Hier ist die Verbindung zum vorigen Psalm. Psalm 123, Vers 4, reichlich ist unsere Seele gesättigt mit Spott und mit Verachtung. Und hier, 124, Vers 4, wenn der Herr damals nicht mit uns gewesen wäre, wenn der Herr uns nicht bewahrt hätte, dann hätten die Wasser uns überflutet und ein Strom wäre über unsere Seele hingegangen, dann wären die wildwogenden Wasser über unsere Seele hingegangen. Wir wären draufgegangen. Wir wären untergegangen. Vers 6, gelobt sei Jahwe, der uns ihren Zähnen nicht zur Beute gab. Unsere Seele ist entronnen, wie ein Vogel aus der Schlinge des Vogelstellers. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entronnen. Nicht in eigener Kraft, nein, sondern Vers 8, unsere Hilfe, unsere Rettung ist im Namen Jahwes, der Himmel und Erde gemacht hat. Also Israel wäre im Wasser ertrunken, wäre Jahwe nicht für sie gewesen. Aber Jahwe lässt Israel nicht der Beute der Feinde. Israels Hilfe ist in diesem Jahwe, der der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Also hier ist eine große Hoffnung. Wäre es nicht gewesen, wir wären in der Verbannung oder wo auch immer, wir wären dort untergegangen. Aber es ist nicht so. 125, die auf Jahwe vertrauen, die sind wie der Berg Zion. Jetzt kommt das erste Mal Zion vor. Der wird noch 6-mal vorkommen, 7-mal in dieser ganzen Reihe. Hier der Weg, sie sind unterwegs im Vertrauen auf Jahwe. Und Wenn man auf den Herrn vertraut, dann wird man fest. Die, die auf den Herrn vertrauen, die sind so fest wie der Zionsberg. Der nicht wankt, der ewiglich bleibt. Wenn er jetzt schon bei dem Zionsberg besinkt, dann jetzt kommt er ins Schwärmen oder ins Anbeten oder ins Hoffen. Jerusalem, Berge sind rings um sie her und so ist der Herr rings um sein Volk her, von nun an bis in Ewigkeit. Es ist eindeutig der Blick in die Ewigkeit. Wir haben es zu tun mit einem ewigen Jerusalem, mit einem Herrn, der ewig bei seinem Volk wohnen wird in Jerusalem. Vers 3. Denn nicht auf Dauer, nicht ruhen, wird der Stab der Ehrfurchtslosigkeit. Das heißt, nicht auf Dauer werden die Frevler über uns regieren. Nein, nein. Sie sind jetzt unter Fremdherrschaft und da ist keine große Gefahr des Abfalls und der Verführung. Aber es wird nicht so bleiben. Es wird nicht so bleiben. Ja, dieser Satz, das ist ein guter Satz. Es wird nicht so bleiben. Gerade wenn man in Not ist, es wird nicht so bleiben. Nicht ewig wird es so sein, dass also der Herrschaftsstab des Frevels auf dem Losteil der Gerechten ruhen wird, dass die Gerechten ihre Hände nicht ausstrecken nach Unrecht. Das wäre die Gefahr, sonst würden die Gerechten anfangen, sich verführen zu lassen. Vers 4, tue Gutes den guten Herr, Yahweh, denen die aufrichtigen Herzens sind. Das Gebet jetzt, dass der Herr eingreifen möge, das Gute für Israel bringen möge, die auf ihre krummen Wege abbiegen, die lässt Yahweh dahinfahren mit den Übeltätern, Friede über Israel. Also, der Herr ist ringsum um sein Volk her, das heißt um die, die auf ihn vertrauen. Die Heiden werden nicht für immer über Israel herrschen. Und die Geradherzigen, denen tut Yahweh Gutes. Und deshalb ist das Gebet, dass diese Friedenszeit, Shalom, Wohlergehen und Frieden über Israel kommen möge. Das Ende der Knechtschaft. Vers 126 ist dann die Rückführung. Und zwar ein Lied über die Rückführung. Natürlich ein Rückblick. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, da waren wir wie Träumende. Das war wie im Traum. Wer hätte das gedacht? Der Herr führt uns zurück. Wer hätte das? Jetzt ist es eingetreten. Das, wovor wir früher geträumt haben, jetzt kommt es uns wie ein Traum vor. Da war unser Mund voll Lachen, unsere Zunge voll Jubel. Da sprach man unter den Heiden, Yahweh hat Großes an ihnen getan. Großes hat Yahweh an uns getan. Ja, also sie stimmen ein in diesen Spruch. Großes hat Yahweh an uns getan. Wir waren fröhlich. Aber die Rückführung ist noch nicht zu Ende. Man kommt in kleinen Scharen zurück. Die Rückführung ist offensichtlich ein längerer Zeitraum. Bring unsere Gefangenen zurück, Yahweh, wie die Bäche im Südland. Zuerst kamen 50.000, dann kamen später weitere. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Also jetzt wird im Heimatland die erste Saat ausgestreut. Ach, wie schwierig. Wie schwierig ein Land zu bearbeiten, das so lange brach gelegen ist. Mit Tränen wird gesät, aber die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Die Parallelstelle ist Haggai 1, Vers 6. Im Heimatland bestellen sie mit Tränen dem verwilderten, ausgetrockneten Boden. Lesen wir mal Haggai 1, Vers 6. Ihr habt viel gesät und wenig eingebracht. Ihr esst, aber nicht zur Sättigung. Ihr trinkt, aber nicht zur Genüge. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn für einen durchlöcherten Beutel. Ich merke gerade, dass ich die Folie, dass die Folie gar nicht auf der Wand ist. Ich habe nämlich die ständig vor mir am Computer und ich dachte, ihr habt die. Entschuldigung, ich muss das jetzt zurückgehen. Also hier ist die erste Stufe, noch einmal. Hier ist die erste Stufe. In der Fremde, Not, Krieg, Friedenshasser, der Herr befreit. Das ist nichts Besonderes, was ich hier geschrieben habe. Ich habe nur die Stichworte aus dem Psalm geschrieben. Also Sie können das selber eigentlich machen. Der 121er war die zweite Stufe. Blick aufs Ziel, auf Israels Berge. Und der Hüter schläft nicht. Die Sonne sticht nicht am Tag und der Mond nicht des Nachts. Also der Herr bewahrt sie, wenn sie jetzt losziehen sollen. Er wird den Ausgang bewahren und wird auch den Eingang. Er wird auch beim Eingang behüten. Die dritte Stufe war dann das Ziel vor Augen. Jerusalem, das Haus Jahwes, wo er sich jetzt das bildhaft alles vorstellt. Dort, wo die Throne Davids gesetzt sind und die Bitte um den Frieden von Jerusalem. Das war 122. Die vierte Stufe war der Blick auf Jahweh, bis er uns gnädig ist, denn zur Zeit ist immer noch Spott und Verachtung da. 123. Und dann ist 124, die Gefahren haben wir dann gesagt. Die Gefahren, Menschen waren gegen uns. Wenn nicht der Herr für uns gewesen wäre, wären wir untergegangen dort. Wäre alles ausgewesen, hätten die Wasser unsere Seele überflutet. Aber jetzt ist unsere Seele entronnen, befreit, wie ein Vogel aus der Schlinge. Wir sind frei und unsere Hilfe ist Jahwe. Das war 124. 125 ist dann der Weg im Vertrauen auf Jahwe. Man geht den Weg im Vertrauen auf Jahwe. Und wer auf den Herrn vertraut, der wird so fest, wie der Zionsberg fest ist, wie das Ziel. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt und ewig bleibt. Und dieser Herr wird ewig um sein Volk her sein. Aber zur Zeit ist es nicht so. Zur Zeit sind herrscht das Zepter des Frevels auf dem Erbteil der Gerechten. In Israel herrschen fremde Leute. Und jetzt ist die Bitte, tue Gutes an den Guten. 125, Vers 4. Aber die auf krumme Wege abbiegen, die lässt Jahwe dahinfallen mit den Übeltätern. Aber über Israel sei Friede. Hier wird also gebetet für den Frieden. 125 ist der Psalm, wo das erste Mal der Zion vorkommt in dieser Reihe. Und wenn wir schon beim Zion sind, 126, kommt er gerade nochmal. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. Die Rückführung der Gefangenen Zions, hier dargestellt. Weil das verkommene Land muss jetzt bebaut werden. Und das gibt Arbeit, das gibt Mühe, das gibt Tränen. Es hieß in Hagar 1, Vers 6, ihr habt viel ausgesät und wenig eingebracht. Es ist eine schwere Zeit gewesen, offensichtlich am Anfang. Aber sehr guter, wichtiger Gedanke. Das können wir sehr gut vorstellen, dass man hier auch Tränen haben kann, weil man ja sich den letzten Weizen abspart, um ihn zu sehen. Und es einem schon sehr viel kostet. Ja, danke, das ist ein sehr passender Gedanke wohl. Könnte man sich sehr gut vorstellen. Wer weinend hingeht,
trägt den Samen zur Aussaat, den wertvollen Samen. Aber er kommt mit Jubel zurück und trägt seine Gaben. Es gibt auch eine Ernte. Das Säen ist oft schwer und da soll man dran denken. Es wird eine Ernte geben. Herr, bring die Gefangenen zurück. Die Gefangenen, das ist ein kleines Häuflein. Das ist ein kleines Häuflein wie eine kleine Saat, die man ausstreut. Aber diese Gefangenen sollen viel Frucht bringen. Sie werden mal ein großes Israel im Lande, das aufblüht. Und da wird Freude sein. Vielleicht hier ein Doppelsinn. Nicht nur die buchstäbliche Saat im Land, sondern auch die Saat dieser Menschen. Dass diese Menschen die Saat sind. Die wenigen, die gesät werden. Aber es gibt eine Ernte. Man freut sich in der Hoffnung auf die Zukunft. Einmal wird dieses Israel blühen und es werden viele Menschen sein. Und der Messias wird regieren. Alles wird vom Hause Gottes ausgehen. Eines Tages wird vom Hause Gottes ein Bach fließen und das ganze Land bewässern. Und es wird jeden Monat Früchte bringen. Die Bäume werden jeden Monat Früchte bringen. Eines Tages wird es herrlich werden in Israel. Jetzt kommt der mittlere Psalm 127, das Zentrum, der einzige von Salomo. Übrigens der einzige, der benannt wird nach einem anderen als David im ganzen fünften Buch. Ein Zentrumspsalm. Wenn Jahwe das Haus nicht baut, arbeiten die Bauleute vergeblich dran. Welches Haus? Welches Haus könnte gemeint sein? Bitte? Das Haus Gottes. Und das Haus Gottes hat hier einen doppelten Sinn. Einerseits muss das Steinhaus, der Tempel muss gebaut werden. Das ist ja Salomo, der Tempelbauer, deshalb ist auch der Psalm hier von Salomo. Der Tempel muss gebaut werden. Aber auch das Volk muss gebaut werden. Auch das Volk ist sein Haus. Wir sind sein Haus. Hebräer 3, Vers 6. Wir sind sein Haus, sagt er zu den Israeliten, zu den hebräischen Christen von dort, wo im Hebräerbrief. Also da ein doppelter Sinn. Hier natürlich zuerst einmal das Steinhaus, der Tempel, das Haus Jahwes, wo Jahwe ewig wohnen wird. Wenn Jahwe nicht das Haus baut, arbeiten die Bauleute vergeblich. Wenn Jahwe die Stadt nicht bewacht, na welche Stadt? Das Jerusalem. Aber es ist alles im Blick auf ein ewiges Jerusalem. Vergessen wir das nicht. Der Blickpunkt geht letztlich, in den Psalmen geht es um die Erfüllung des Davidischen Bundes. Die letzte Erfüllung des Bundes Gottes mit David ist dort, wo David auf dem Thron sitzt und ewig regiert. In der Stadt, die ewig von Jahwe bewacht wird. Wenn Jahwe die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergeblich. Vergeblich ist es für euch, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt, das Brot der Mühsal esst. Ebenso viel gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Also vergeblich ist es, sich abzumühen und zu verzichten auf Schlaf und zu schuften und noch ein bisschen Schlaf absparen und noch ein bisschen Brot absparen. Vergeblich, wenn der Herr nicht einfach seinen Segen gibt. Aber den Seinen gibt der Herr Segen im Schlaf. Also das heißt ohne Mühe. Was man sonst nur mit viel Schlafverzicht erreicht hätte, mit viel Mühe, das gibt der Herr den Seinen einfach so. Das ist ein Ausdruck für den Segen des Herrn ohne Mühe. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Aus den Sprüchen, ich weiß jetzt nicht mehr, wo das steht. Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Vielleicht Sprüche 10, Vers 22, ja. Könnte es sein.
Wenn der Herr nicht das Haus baut, vergeblich. Vers 3, siehe, Söhne sind ein Erbteil des Herrn, Leibesfrucht ist eine Belohnung, ein Geschenk. Söhne sind wie ein Erbteil. Leibesfrucht ist eine Belohnung, ist ein Geschenk, eine geschenkte Belohnung natürlich. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind Söhne der Jugend. Junge, stramme Burschen. Na nun, er spricht hier natürlich von den Söhnen. Warum? Weil die Israeliten, die brauchten ja Krieger zum Kämpfen. Und die brauchten Arbeiter. Dass natürlich auch die Frauen es nötig sind, sonst gibt es keine weiteren Söhne. Das ist ja klar. Aber hier, das ist Kinder, Söhne oder Kinder. Einfach die Nachkommenschaft ist gemeint. Selig der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Ja, in einen Köcher passen schon mehr als zwei rein, zwei Pfeile, oder? Hiob hatte 7 plus 3 mal 2. Sieben Söhne und 3 Töchter. Mal 2. Ja. Selig der Mann, der seine Kirche mit ihnen gefüllt hat, sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Also, es geht um den Hausbau, aber Hausbau im doppelten Sinn. Einerseits das Haus, andererseits die Söhne, die Kinder. Das nächste, 128, gleicher Gedanke. Bei den Söhnen, das war der Gedanke, den nimmt er jetzt mit zum nächsten. Selig jeder, der Jahwe fürchtet, der wandelt in seinen Wegen. Seine Hände fleißigen Erwerb, du darfst ihn essen. Deiner Hände fleißigen Erwerb, du darfst ihn essen. Selig bist du und gut ist es um dich. Deine Frau wird gleich sein, einem fruchtbaren Weinstock im Inneren deines Hauses und deine Söhne oder Kinder gleich Ölbaumsprossen rings um deinen Tisch. Hier wieder die Söhne. Das Haus wird gebaut. Das Haus. Vers 3. Im Inneren deines Hauses. Familie. Wohnt natürlich in einem Haus, aber die Familie selber heißt auch Haus. Bei den Israeliten. Ja, so wird der Mann gesegnet, der Jahwe fürchtet. Segnen wird dich Jahwe von Zion aus. Wieder der Zion wird jetzt erwähnt. Vor dem Salomo-Psalm wird zweimal Zion erwähnt. Nach dem Salomo-Psalm wird zweimal Zion erwähnt. Im 128er und im 129er. Du wirst sehen auf das Gute Jerusalems alle Tage deines Lebens und wirst sehen die Söhne deiner Söhne, die Kinder deiner Kinder, viele Nachkommen. Friede, Shalom über Israel. 129, Befreiung von Feinden. Oftmals haben sie mich bedrängt, von meiner Jugend an, so möge Israel sagen. Oftmals haben sie mich bedrängt, von meiner Jugend an, dennoch haben sie mich nicht übermocht. Pflüger haben auf meinen Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Jahwe ist gerecht, er hat durchschnitten das Seil der Frevler. Durchgeschnitten. Mögen zu Schanden werden und zurückweichen alle, die Zion hassen. Hier haben wir Zion nochmal. Die Zions Hasser sollen aber zu Schanden werden. Sie sollen wie das Gras auf den Dächern, das werden das verdorrt, bevor man es ausrauft. Womit der Schnitter seine Hand nicht füllt, noch Garbenbinder seinen Schoß. Also die Zionshasser sollen vergehen. Und die Vorübergehenden sollen nicht sagen, des Herrn Segen über euch, über diese Zionshasser. Wir segnen euch im Namen Jahwes. Also Befreiung von Feinden ist hier das Thema. Israel war bedrängt, Jahwe hat das Seil durchschnitten und die alle Hasser Zions sollen zu Schanden werden. Auch die Samariter, die sich so gegen das Volk gestellt haben, das zurückkam und so immer wieder ihnen das Leben schwer gemacht haben. 130 geht es weiter, aber jetzt geht es nicht um eine Befreiung von Feinden, es gibt nämlich noch einen schlimmeren Feind als die Samariter. Das ist der Feind der Ungerechtigkeit, die Sünde. Hier geht es in dem Psalm 130, dass er geplagt ist von anderen Feinden. Aus den Tiefen rufe ich, Herr, zu dir. Mein Herr, hör auf meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du Sünden behältst, Herr, oder Jahwe, mein Herr, wer kann bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Also der Feind von außen ist nicht so schlimm wie der Feind von innen. Die Sünde. Aber bei dir ist Vergebung. Auf sein Wort warte ich. Vers 5. Ich harre auf den Herrn. Meine Seele harrt. Auf sein Wort warte ich. Meine Seele wartet auf meinen Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Vers 7. Harre Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn, also harre Israel auf Jahwe. Denn bei Jahwe ist die Gnade oder die Güte. Und viel Erlösung bei ihm. Und er ist, der Israel erlösen wird. Wovon? Von den Feinden? Von welchen Feinden? Von den Ungerechtigkeiten. Es geht hier also um noch tiefere Feinde. Ich denke an das Gebet des Zacharias. Zacharias hat damals gebetet, als der anlässlich der Geburt des Johannes des Täufers, dass Gott sein Volk besucht hat. So, und dann kommt er auf dieses Thema, dass Gott Israel erlöst von seinen Feinden. Und da spricht er genau dieses Thema an. Das ist Zacharias, das ist Lukas 1, am Ende. Lukas 1, Vers 68, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, weil er sein Volk heimgesucht hat und ihm eine Erlösung bereitete. Und er richtete uns ein Rettungshorn auf im Hause Davids, seines Knechtes. Vers 71, Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller derer, die uns hassen, klingt genauso wie diese Stufenlieder, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er Abraham, unserem Vater, schwor, uns zu geben, dass wir aus der Hand unserer Feinde befreit, ohne Furcht ihm den aufgetragenen, verehrenden Dienst erweisen sollten in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindern, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Kenntnis des Heils zu geben in Vergebung ihrer Sünden. Also Israel soll von zwei Feinden befreit werden. Äußerliche Feinde und Vergebung der Sünden, also Sündenfeinde. Hier auch, Psalm 130. Psalm 131 haben wir heute schon gehört. Nicht hoch ist mein Herz, noch sind meine Augen hochfahrend, gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Habe ich nicht beschwichtigt und still gemacht meine Seele? Jetzt findet die Seele Ruhe. Die Seele, von der er vorher geredet hat, dass sie so bedrängt war, die Seele findet Ruhe. Ja, wenn man Vergebung hat, findet die Seele Ruhe. Wie ein gestilltes Kind an seiner Mutter, wie ein gestilltes Kind ist meine Seele in mir. Harre Israel auf Jahwe von nun an in Ewigkeit. Also hier haben wir Israel, ein Israel, das demütig geworden ist und stiller geworden ist wegen Sündenerkenntnis, aber jetzt darf es ruhen an der Brust Jahwes, bei dem es Vergebung gefunden hat. Und was macht es? Weiter auf den Herrn harren. Ich harre auf den Herrn. Harre auf den Herrn war in Psalm 130, Vers 7. Harre auf den Herrn ist in Psalm 131, Vers 3. Ist die Brücke wieder. Harre auf den Herrn. Und dann kommt dieser ganz besondere Psalm, dieser Psalm 132, der hier natürlich heraussticht, und auch der spricht von dem Zion. Das ist der Psalm über den Bund mit David. Wir sind wieder beim Thema. Gottes Bund mit David. Gedenke, Herr, dem David all seine Mühsal, welcher Jahwe, welcher dem Herrn schwor, ein Gelübde tat dem starken Jakobs: Ich werde nicht hineingehen in das Zelt meines Hauses, ich werde nicht steigen auf das Lager meines Bettes, nicht Schlaf gestatten meinen Augen und Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für Jahwe, Wohnungen für den starken Jakobs. Jetzt vorher, das Thema vorher war die Ruhe der Seele. Meine Seele ist stille gemacht. Meine Seele hat Ruhe gefunden und Befriedigung. Jetzt braucht aber wer andere Ruhe. Der Herr soll auch eine Ruhe finden. Der Herr soll einen Ort haben, wo er ewig wohnen kann. Und wo er eine Stätte hat seiner Ruhe. Vers 5. Bis ich eine Stätte finde für Jahwe, Wohnungen für den starken Jakobs. Ja, welche Wohnungen sind das? Jetzt geht ein bisschen zurück in der Geschichte. Siehe, wir hörten von ihr, von dieser Stätte, in Ephrata, wir fanden sie im Gefilde Jaas. Lasst uns eingehen in seine Wohnungen und niederfallen vor dem Schemel seiner Füße. Stehe auf, Herr, zu deiner Ruhe. Hier geht es um die Ruhe Jahwes. Und du und die Lade deiner Stärke. Ah, hier, darum geht's, um die Lade, um die Bundeslade. Die Lade seiner Stärke. Möchten deine Priester bekleidet werden mit Gerechtigkeit und deine Frommen jubeln, wegen Davids, deines Knechtes, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten. Jahwe hat dem David geschworen in Wahrheit, er wird davon nicht weichen. Von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Hier haben wir den Davids Schwur, den Schwur Gottes an David bezüglich des Thrones Davids. Wir sind wieder ganz genau beim zentralen Thema des ganzen Psalters. Gott hatte damals geschworen, dem David einen Nachkommen auf den Thron zu setzen. Oder immer wieder Nachkommen auf den Thron zu setzen. Vers 12. Wenn deine Söhne meinen Bund bewahren und meine Zeugnisse, die ich sie lehren werde, soll auch ihre Söhne auf deinem Throne sitzen, auf ewig. Hier haben wir betont wieder auf ewig. Es geht um eine Ruhe für ewig und es geht um Throne des Hauses Davids auf ewig, des Königshauses auf ewig. Vers 13, denn Jahwe hat Zion erwählt. Das ist der Ort. Diesen Ort, den hat er begehrt. Jahwe hat Zion erwählt, hat es begehrt, oder ihn, den Berg, begehrt zu seiner Wohnstätte. Das ist meine Ruhestadt auf ewig. Hier haben wir es. Der ewige Zion, die ewige Wohnstätte Gottes, in dem ewigen Haus Gottes. Hier will ich wohnen, denn ich habe es begehrt. Seine Speise will ich reichlich segnen. Seine Bedürftigen sättigen mit Brot. Seine Priester will ich bekleiden mit Heil. Seine Frommen will ich jubeln machen. Ja, jubeln. Dort will ich ein Horn hervorsprossen lassen, dem David. Ein Horn heißt Kraft, Macht. Dort will ich also die Macht Davids groß machen, heißt das, Vers 17. Dort will ich eine Leuchte zurüsten für meinen Gesalbten. Das ist der König David. Natürlich hier der Sohn Davids. Vers 18, seine Feinde will ich bekleiden mit Schande. Und auf ihm wird seine Krone blühen. Ewige Blüte der Krone des Sohnes Davids. Die Krone bleibt auf seinem Haupt. Das heißt, seines Reiches wird kein Ende sein. Also hier ist das, sind wir auf dem Höhepunkt. Hier geht der Blick in die Zukunft, weit in die Zukunft. Eine Ruhestätte für den Jahwe auf dem Zion, wo er in Ewigkeit regieren wird. Und der Sohn Davids, seine Krone wird ewig blühen. Und die Menschen, die werden alle Priester sein. Die werden mit Priesterkleidern bekleidet und dürfen dienen in dem Tempel Jahwes. Wie herrlich. Ja, und damit schließt eigentlich schon das Stufenlied mit zwei, diese Reihe, mit zwei Psalmen, den 133er und 134er. Es ist jetzt alles lieblich. Jetzt ist alles schön. Siehe, wie gut und wie lieblich. Ein 133er ist also, da ist die Gemeinde dieses Herrn, also das Volk, ist hier im Blickpunkt, sie sind alle einmütig, alle gehören dem Herrn. Da wird keiner mehr, kein Bruder zum anderen sagen, erkenne den Herrn. Sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Großen unter ihnen, sagt Jeremia. Wenn dieser neue Bund aufgerichtet ist, wenn diese neue Zeit ist, wenn der David ewig regieren wird, dann werden alle in dem Reich Kinder Gottes sein. Alle werden Priester sein. Alle werden einmütig sein. Und wie schön und wie lieblich ist es, wenn die Brüder in Einmütigkeit beisammen wohnen. Es ist wie das Öl. Das Öl hier ein Bild für eine Erinnerung an die Salbung Aarons. Das Öl, das wurde aufgeschüttet auf den Aaron, auf den hohen Priester. Und dann floss es runter über sein ganzes Gesicht und floss in den Bart rein und tropft da weiter runter in die Kleider. Das ist doch ein Segen. Der gesalbte Priester, der gesalbte Aaron-Priester, natürlich ist dieser Gesalbte nicht der Aaron selber, aber man hat hier eine Erinnerung an Aaron. Das ist ja hier ein Bild von der zukünftigen schönen Zeit, wo alle miteinander sind und der Segen des Herrn ist da. Der himmlische Aaron ist da, der große hohe Priester. Ich darf jetzt ein bisschen fantasieren, aber der Psalm selber gibt uns ja direkt schon ein bisschen einen Hinweis zu fantasieren. Diese herrliche Gemeinschaft der Brüder, die zusammen wohnen, das ist wie das Öl und es ist wie der Tau des Himmels, des Hermon, Entschuldigung, wie der Tau des hohen Berges. Ich glaube, der Hermon ist ja weit über 2000 Meter hoch. Wie der Tau auf dem Hermon, der herabfällt auf Zions Berge. Denn dort hat der Herr Segen geboten. Leben in Ewigkeit. Segen, das ist hier der springende Punkt. Segen, das hatten wir gelesen vorher in Vers 15, 132, 15. Und das wird aufgegriffen. Der Segen unter der Zeit, wenn der Jahwe in seiner ewigen Ruhe stattfindet, in seiner ewigen Ruhe statt sitzt und regiert und auf ewig dort ist und der David ewig regiert und die Priester alle bekleidet sind mit Errettung und alle sich freuen. Da dieser Segen wird hier beschrieben in 133, der Segen der Gemeinschaft des Volkes Gottes, alle einmütig beieinander. Segen, Tau heißt Frische, Öl heißt Kraft, Salbung mit Kraft. Durch den Heiligen Geist natürlich. Ja, und es schließt mit dem Haus Gottes. Es schließt hier, segnet den Herrn, übrigens. Lobt den Herrn, ist hier nicht Halal, Hallelu, nicht Hallelu. Hier heißt Berechu, Barach heißt segnen. Das gleiche Wort wie im Psalm 103. Preist den Herrn, segnet den Herrn. Das Wort für segnen und für preisen ist das gleiche Wort im Hebräischen und auch im Griechischen, eulogeo, segnen und preisen. Also preist Jahwe, also segnet Jahwe, ihr seid die Gesegneten, oder? Und diese Gesegneten sollen jetzt Jahwe segnen. Das heißt, den Segen zurückgeben in Form von Lobpreis. Und wo? Diese Knechte des Herrn, wo? Im Haus Jahwe. Jetzt stehen alle Knechte Gottes im Haus. Bitte, Paul. Ja, das lasst euch da nicht rausbringen. Das eine ist eine hebräische, also an das Hebräisch angeglichene Schreibweise und das andere ist die griechische Schreibweise. Griechisch schreibt man es ohne J und Hebräisch schreibt man es mit J. Wir haben es dann im Alten Testament immer mit J und im Neuen Testament immer ohne J geschrieben. Yes. Bitte. Erhebt eure Hände im Heiligtum und segnet den Herrn. Wieder das Wort segnet. Also lobt im Sinne von segnet. Der Herr segnet dich. Jetzt kommt der Segen wieder zurück. Ja? Sie segnen den Herrn und der Herr möge dich jetzt segnen. Von ihm möge jetzt der Segen zurückkommen. Von Zion aus. Also von diesem Herrn, dem die ganze Erde gehört, der Himmel und Erde erschaffen hat, der über Himmel und Erde steht. Eine ganze Schöpfung regiert er. Seine gesamte Schöpfung regiert er. Vom Hause Jahwes aus. Also wir haben hier wirklich das Ziel, wohin es geht. Das ewige Ziel, nämlich das ewige Haus Jahwes im ewigen Jerusalem mit einem ewigen Volk, das wunderbare Gemeinschaft pflegt. So führt also diese Stufenlieder führen bis an die Erfüllung des Davidischen Bundes, an die letzte Erfüllung, wenn der ewige David auf dem ewigen Thron sitzt, 132, wenn schöne Gemeinschaft ist, 133, und wenn Gott in seinem Tempel gelobt wird. Das ist Offenbarung 7. Sie werden ihm dienen in seinem Tempel Tag und Nacht. Offenbarung 7, Vers 14 wahrscheinlich oder so. 16, 17. Offenbarung 7, die letzten Verse dort. Und das Lamm wird sie weiden, wird sie führen zu Wasserquellen des Lebens. Und sie werden ihm dienen, in seinem Tempel, in seinem Heiligtum. Also, bitte.
Kurze Frage. In dem Kopf habe ich so eine leichte Erklärung für mich, aber ich hänge noch an diesem Ausdruck, Gott segnen. Ich weiß ja, wenn wir uns gegenseitig segnen, was es dann für einen Ursprung hat. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man ein Wesen segnen, das in sich völlig ruht?
Segnen heißt ihm in loben. Das Wort heißt ja, das ist ja so, im Deutschen haben wir zwei Wörter. Wir haben segnen und loben, also preisen. Segnen und preisen. Und dieses im Hebräischen und auch im Griechischen gibt es dieses eine Wort eulogein, das für beides verwendet werden kann. Es gibt ja noch andere Wörter für loben, klar. Aber dieses Wort kann für beides verwendet werden. Also die eine Richtung, Gott zu uns, wenn Gott uns was Gutes zusagt. Das Wort heißt ja, ganz wörtlich heißt es Gutes sagen. Eu heißt gut, logeo heißt reden, Gutes reden. Bene, auf Lateinisch benedict, oder? Bene, gut, dicere, reden, Gutes reden. Auf Russisch und auf Rumänisch heißt es auch so, glaube ich. Oder? Also jedenfalls auf Rumänisch. Wer Russisch kann, weiß ich, ist auch so. Heißt nichts Proslavit oder sowas ähnliches? Bitte? Blagoslavit, ah ja. Okay, also das sind gutes Zusagen. Wir sagen Gott Gutes zu ihm. Das ist Anbetung, das ist Lobpreis. Er sagt uns Gutes zu und beschenkt uns in gewisser Weise. Segen ist ja, wenn er uns etwas Gutes nicht nur sagt, sondern auch gibt. Zusagt. Bei uns ja. Ja.
Wie steht es im Zusammenhang mit Hebräer 7, Vers 7? Da steht es ja, nun ist es aber unwidersprechlich so, dass der Geringere vom Höhergestellten gesegnet wird. Ja.
Da ist es, er hat ihm den Zehnten, Abraham hat dem Melchisedek den Zehnten gegeben. Und der Melchisedek hat den Abraham gesegnet, oder? Das zeigt, dass der Priester segnet den ihm untergestellten Volksgenossen. Und der Vater segnet das Kind. Nicht das Kind den Vater, der Vater das Kind. Gott segnet die Menschen. Also, wir sprechen jetzt nicht vom Wort loben, wir sprechen jetzt wirklich vom Wort segnen. Ja? Also das heißt, wir beschränken uns auf diese Bedeutung des Segnens. Dann kommt immer der Segen Gottes Segen kommt auf uns, beziehungsweise der Priester legt den Segen Gottes auf die Menschen beim Segen Aarons, der Herr segne dich und behüte dich. Da heißt, das ist ja praktisch, dass auf diese Weise legt Aaron den Segen Gottes auf die Kinder Israel. So steht es in 4. Mose 6. Aaron legt den Segen Gottes auf die Kinder Israel. Das heißt, es wird also der Priester bringt den göttlichen Segen als Vermittler auf den Israeliten. Und hier ist der Mittler, ist hier der Melchisedek, bringt den göttlichen Segen auf den Abraham. In dem Sinne muss also, das ist der, der den Segen vermittelt, ist höher gestellt als der, der den Segen empfängt. Das ist hier dort der Gedanke. Hier geht es aber nicht der Gedanke des Lobens.
Also haben wir einmal hier eine Handlung,
ja,
und einmal haben wir einen Wunsch.
Ein Gebet.
Ein Gebet, ja?
Ja, genau.
Also das heißt, bei einer Handlung, da
ist es vom Höheren,
den Geringeren segnet, und beim Gebet kann es auch andersrum sein.
Genau, genau. Wenn das Wort richtig, wenn das Wort segnen in diesem Sinne verwendet wird, wie wir auch im Deutschen segnen, dann ist es die Handlung und dann kommt der Segen von dem Höheren zum Geringeren. Wenn das Wort verwendet wird als eine Antwort auf den Segen, sodass wir Gott ein Lob zurückbringen, also ein Mundsegen, dann kann der Geringere sehr wohl Gott Lob preisen, nämlich mit dem Wort segnen. Ja, das ist ja das gleiche Wort, also im Hebräischen und im Griechischen. Ja, gut. Jetzt hätte ich, die Zeit geht uns aus, aber ich hätte da jetzt noch einige Folien über diese Psalmen, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, weil ihr habt ja die Mitte. Ja, ich kann es kurz durchgehen, aber es wird nicht Zeit sein, das aufzuschreiben. Der 120er, da ist... Wir werden Ihnen zeigen, dass diese Psalmen sind poetisch schön strukturiert. Das will ich nur zeigen. Wir haben hier den 120er, der besteht aus 7x7 Wörtern und aus 14 Zeilen und aus 7 Versen. So beginnt also die Wallfahrtslieder mit einer 7er Reihe. Schreibt nicht mit, weil ich werde recht schnell durchgehen. Ich kann diese Folie dann schon weitergeben, wenn jemand das möchte. Der 121er haben wir uns schon angeschaut. Das war ja dieser regelmäßige, herrliche Psalm, wo alles ist so systematisch und besteht aus 54 Wörtern. Und 54 Wörter ist der Zahlenwert von Shomer, der Hüter. Shomer, Shamar, er behütet. Was wir heute Morgen ja gehört haben. Und dann 122 ist ein drei geteilt, also 8 plus 4 plus 8 oder 4 plus 4 plus 4 plus 4, also 4 Strophen, 3 Teile, aber in der Mitte ist es, die Mitte ist genau diese mittleren 4 Zeilen, da geht es um den Namen Jahwes in Israel, und dann geht es um dieses Jerusalem, dem Haus Jahwes. Dorthin sind Throne gesetzt fürs Gericht. Die Mittelzeile ist die Vers 5a. Und die Mittelstrophe ist diese 4cd 5ab. Das ist jetzt nichts Besonderes. 123 besteht aus 39 Wörtern, und diese 39 ist der Zahlenwert von auf Yahweh, also besteht aus 13, heißt auf, zu Yahweh. Und das kommt genau vor, vertraut auf Yahweh. Unsere Augen sind gerichtet auf Yahweh. Ja, 13 plus 26. 26 kennen wir ja schon. Und interessant ist auch noch, dass gerade die Mittelzeile, die zwei Mittelzeilen, sind umrahmt von je 15 Wörtern, 17 Wörtern. Also diese Zeile 2c und d ist umrahmt von 17 vorne, 17 hinten und 5 in der Mitte. So sind unsere Augen gerichtet auf Jahwe, unserem Gott, bis er uns gnädig ist. Und was ist in der Mitte? Auf Jahwe. Diese Zahl, der Name Jahwes und auf Jahwe, das gibt 39 Wörter. Und genau 39 Wörter hat er verwendet im ganzen Psalm. Dann der 124er, da ist eigentlich nur, was interessant für uns ist, dass er in der Mitte, die exakte Mitte ist der Vers 5, und der Vers 1 und der Vers 5 und der Vers 8, die bilden die Kurzbotschaft. Vers 1, Der erste Vers, Vers 8, der letzte Vers und genau der Mittelvers. Lesen wir das. Wenn nicht Jahwe für uns gewesen wäre, so soll Israel sagen, Vers 5, dann wären die wild wogenden Wasser über unsere Seele gegangen. Vers 8, unsere Hilfe ist im Namen Jahwes, der Himmel und Erde gemacht hat. Also diese drei Verse fassen den ganzen Psalm zusammen. 125 besteht aus 47 Wörtern. Das ist der Zahlenwert des Wortes Vertrauen. Die, die auf Jahwe vertrauen, sind wie der Berg Zion. Das ist ein dreistrophiges Gedicht. Erste Strophe, Vers 1 und 2. Zweite Strophe, Vers 3. Dritte Strophe, Vers 4 und 5. In der Mitte also diese wichtige Aussage, dass das frevelerische Zepter soll nicht ruhen, soll nicht bleiben. Es wird aufhören, die falsche Regierung. 126 ist sehr schön. Sehr schön in der Poesie, poetischen Form. Jetzt, das besteht übrigens aus 48 Wörtern. Und 48 ist der Zahlenwert von Zion in der ersten Zeile, als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte. Zion 48, er hatte gerade 48 Wörter verwendet. Vers 1, 7 Wörter. Vers 2, 2x 7 Wörter. Also wir haben Vers 1 und Vers 2 zusammen, haben wir lauter 7er rein, also 3, 3x 7. Dann Vers 3, weiß ich nicht wie viele Wörter. Vers 4 bis 6, 3x 7 Wörter. Also er hat hier, ja, dann sind Vers 3 natürlich 4 Wörter. Vers 3 sind 4 Wörter. Moment, 3x7, das ist 21 plus 21 ist 42 plus 6 ist 48. In der Mitte sind 6 Wörter. Also, das ist schon interessant, da hat er die 7er eingebaut, oder? Im ersten Teil 3x die 7, im letzten Teil 3x die 7 und in der Mitte hat er noch 6 Wörter übrig. Großes hat der Herr an uns getan, fröhlich sind wir geworden. Also so poetisch, sehr schön in der dargestellt. Und ein kleiner Chiasmus noch drinnen. Die Gefangenen vorne, Vers 1. Die Gefangenen im in der letzten Strophe, also im letzten Teil, Vers 4. Die Gefangenen. Das Lachen und Jubel, Vers 2. Tränen und Jubel, in Vers 5. Und 6. Weinen und Jubel. Also hier bisschen Chiasmus auch noch dabei. Dann der Salomo-Psalm ist in der Mitte von all diesen ganzen. Übrigens, da seht ihr eine Zusammenstellung. Unbekannt, David, dann zwei Unbekannt, dann Salomo, dann drei Unbekannt, dann David, Unbekannt, David, Unbekannt. So gemischt. Ja. Aber wichtig ist der Salomo in der Mitte. Salomo-Psalm besteht aus 17 plus 13 plus 13 plus 14. Nun, die 13 und 13 in der Mitte fällt auf, oder? 13 plus 13 in der Mitte, also Vers 2. Die zweite Strophe ist Vers 2 und die dritte Strophe ist Vers 3 und 4. Gibt insgesamt 26 Wörter. Und Jahwe kommt einmal dort vor in der Mitte, in Vers 3. Die Zentrumszeile bei 127 ist: Solches gibt er den Geliebten im Schlaf. Genau in der Mitte. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. 128 besteht aus 45 Wörtern und die 45 hat irgendeiner rausbekommen, das ist genau da, wovon der Frau die Rede ist. Sie wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock. Das Wort wie ein Weinstock ist im Hebräischen ein Wort. Wie ein Weinstock sind 48 Zahlenwert, ist der Zahlenwert von 45. Und genauso viele Wörter hat er verwendet. Besteht aus 7 Zeilen plus eine Zeile plus 7 Zeilen. In der Mitte, diese mittlere Zeile, rings um den Tisch. Da sitzen sie, die Söhne, rings um den Tisch. Es geht ja um das Haus, oder? Es geht ja um das Haus, um die Familie. Der Tisch ist das Zentrum der Familie. Hier ist der Tisch das Zentrum des Psalmes. Also bitte vergessen wir nicht, zu Hause bei uns, der Tisch ist das Zentrum der Familie. Das sollten wir uns bewusst machen. Zum Mittag oder irgendwann sollten die Leute alle um den Tisch versammelt sein, denn dort wird
gesprochen, dort wird geredet, dort wird Wort Gottes gelesen, wird gesungen. Dort fragen die Kinder den Papa und dem Vater erklärt das Wort Gottes bei den Israeliten. Bitte? Handyfreie Zone, sehr gut. Sehr gut. Bitte? Ja, es steht hier das Wort, es ist so, das hebräische Wort Söhne kann entweder Söhne heißen oder Kinder. Das ist, deshalb finden wir zum Beispiel bei Luther, steht meistens Kinder. Das ist, die Hebräer unterscheiden nicht immer Söhne und Töchter. Manchmal unterscheiden sie schon Söhne und Töchter. Aber wenn so allgemein die Rede ist von Nachkommen, dann kann es sein, dass einfach auch nur Söhne steht und es ist aber Kinder gemeint. Da tut man sich schwer beim Übersetzen. Nun, damit man will hier wörtlich übersetzen, dann übersetzt man Söhne. Söhne deiner Söhne. Naja, Kinder deiner Kinder, könnte man genauso übersetzen. Kindeskinder. Deine Kindeskinder. Ich glaube, Luther hat Kindeskinder übersetzt hier. Schlachter hat Söhne? Kinder. Ist aber gerechtfertigt. Schlacht ist gerechtfertigt. Könnte genauso gut Kinder heißen. Das ist überhaupt nicht falsch. Überhaupt nicht. Weiter. 129 hat 52 Wörter und 17 Zeilen. Interessant, oder? 2x 26 Wörter und 17 Zeilen. Haben wir gerade den Jahwe-Namen doppelt genäht. Und er kommt dreimal vor. 129 besteht also aus zwei Teilen, 1 bis 4 und 5 bis 8. Der mittlere Zeile ist die 5a, mögen zu Schanden werden, also die sinnvolle Mitte ist Vers 5, mögen zu Schanden werden und zurückweichen die, alle, die Zion hassen. Dann der 130er, der war auch sehr schön, auch wieder genau gleich wie 122, genau gleich, 52 Wörter, 17 Zeilen. Das ist kein Zufall, oder? Dass er den 130er und 129er exakt gleich aufbaut und genau die Wörter zählt. Also wer immer noch meint, das ist Zufall, der müsste schon sagen, das ist schon sehr, sehr großer Zufall, dass hier gerade zwei Psalmen hintereinander zufällig die gleiche Anzahl von Wörtern haben. Die zählen die Wörter. Interessant ist hier, dass die Mitte von 130 ist der Vers, die Mitte von diesem Psalm 130 ist der Vers 5. Ich harre auf Jahwe, meine Seele harrt und auf sein Wort warte ich. Das besteht aus 6 Wörtern und ist eingerahmt von 23 vorne und 23 hinten. Moment, doch. 23, 46 plus 6 ist 52. Stimmt. 23 vorne, 23 hinten. 23 wäre hier noch sogar noch das Wort Herrlichkeit. Also. Aber wichtig ist, dass es 52 sind. Das war ganz sicher bewusst. Und dass sie 2x 52, also 2x 26 und 17 Zeilen, das scheint wirklich bewusst zu sein. Dann 131 ist auch, was haben wir da? Ah, da ist das Besondere, er hat 30 Wörter verwendet. Harre auf den Herrn, Harre Israel. Harre ist dieses Wort Harre, hat den Zahlenwert von 30. Und genau diese 30 hat er verwendet. Harre Israel auf Jahwe. Vorletzte Zeile. Harre Israel auf Jahwe. Hat er hier so viele Wörter verwendet. 32 haben wir das Zentrum vom 32, ist exakt die Zeile 11a. Jahwe hat David geschworen in Wahrheit. Die Mittelzeile. Oder die mittleren drei Wörter kann man auch sagen. Jahwe hat David geschworen. Von 63 plus 3 plus 63, exakte Mittelworte. Es geht um den Eid Gottes mit David, den Bund Gottes mit David. Das ist ja das Thema des Psalms. Dann der 133er, da haben wir nichts Besonderes, außer dass wir ein schönes Zentrum haben. Das Zentrum ist hier das Öl, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Und das ist ein bisschen chiastisch aufgebaut. Umrahmt wird dieses Zentrum, das herabfließt, vorne vom Öl, hinten vom Tau. Öl und Tau sind beide diese Bilder, die verwendet werden. Und weiter vom Segen. Also außen ist die Brüder, die lieblich zusammen sind in Einheit.
Und das Ende, dorthin hat Jahwe den Segen befohlen, Leben in Ewigkeit. Ist auch also leicht chiastisch aufgebaut. Und der letzte, der besteht aus 23 Wörtern und 6 sind es. Da ist ein Fehler. Aber 23 Wörter sind es. Schauen wir gerade, was wir da hinten haben. 134. 7 Zeilen? Ah, dann habe ich hier irgendwo einen Fehler gemacht beim Aufschreiben. Sind 7 Zeilen. Die erste sind 2. Ah, dann wollte ich 7 Zeilen schreiben. Danke. Gut. Also 23 Wörter und 7 Zeilen. Gut. Ja, also so können wir auch hier sogar die Stufenlieder haben eine poetische Schönheit drinnen. Nicht nur der Inhalt ist sehr, sehr schön. Damit komme ich zu einem Schluss. Wir haben natürlich, ein würdiger Schluss wäre jetzt der Psalm 150. Da schauen wir noch ganz kurz, gehen wir noch ganz kurz durch. Moment. Psalm 150 schließen wir mit diesen Psalmen ab. Halleluja, preist den Mächtigen in seinem Heiligtum. Preist ihn hier immer Hallelu, immer Hallelu. Nicht mit Beracha, also nicht segnet, sondern hier Hallelu. Preist den Mächtigen El in seinem Heiligtum. El ist der Mächtige. Gott, der Mächtige, preist den Mächtigen in seinem Heiligtum. Das ist das, wo wir ja in 134 waren. Sie stehen, die Knechte des Herrn stehen im Heiligtum. Und jetzt ist der Aufruf, ganz zum Schluss des Psalters genau das zu tun. Preist Gott in seinem Heiligtum. Preist ihn in der Atmosphäre, in seiner starken Himmelsweite. Preist ihn für seine mächtigen Taten. Preist ihn nach der Fülle seiner Größe. Also wer soll ihn preisen? Nein, wo soll man ihn preisen? Im Heiligtum. Und in der Himmelsweite. Wofür soll man ihn preisen? Für seine mächtigen Taten. Und nach der Fülle seiner Größe. Womit soll man ihn preisen? Das ist in den Versen 3 bis 6, 3 bis 5 gesagt. Mit Hörnerschall, mit Harfe und Laute, mit Handpauke und Reigen, mit Saitenspiel und Flöten, mit klingenden Zimbeln und mit wohlklingenden Zimbeln. Das ist hier 9 Mal. Und alles, was Odem hat, wer soll ihn preisen? Alles, was Atem hat. Alles. Weil er es würdig ist. Und so endet dieses schöne Liederbuch mit dem großen Halleluja. Das 11-fache, eigentlich 13-fache Halleluja. 13 ist ja auch eine interessante Zahl, die haben wir auch öfters begegnet. 13 Mal Halleluja. Hallelu. In dem Zentrum steht Harfe und Laute. Die Musikinstrumente stechen hier heraus. Harfe und Laute. Damit schließen wir. Ich möchte mich herzlich bedanken für diese vielen Gebete und Anteilnahme und auch für das interessierte Zuhören. Das war sehr, sehr leicht zu reden. Ich fahre, Sie dürfen gerne noch ein paar Tage für mich beten. Ich fahre nach Hasewinkel und nach Bad Oeynhausen nächste Woche und dann nach Bielefeld-Brake. Wieder auch noch ein paar Tage und dann nach Paderborn und nach Hasewinkel noch einmal und nach Halle. Und in einem Monat bin ich wieder zu Hause. Also wenn Sie noch ein paar Wochen beten, dann bin ich sehr dankbar. Es gibt jeden Tag Dienste. Und ohne Gnade des Herrn geht es nicht. Schließen wir mit Gebet. Nur du bist der Würdige, immer Würdige, der würdig ist, dass man ihn immer anbetet, immer lobt, immer gut redet von ihm. Und wir sehen so vieles von deinen Eigenschaften in den Psalmen. Deine Größe als Schöpfer und als Erhalter, deine Größe als barmherziger Vater, deine Größe als Gütiger, der Gott der Güte, und der heilige Furchtgebietende, der hohe Erhabene, der König, nicht nur König der Schöpfung, sondern König des Gottesvolkes, König über alle seine Werke. Herr, wir danken dir, dass wir dich kennenlernen dürfen, dass du uns würdig erachtest, eine Ewigkeit mit dir verbringen zu dürfen. Ja, das sind so Gedanken, die sind viel zu hoch für uns, zu wunderbar. Und doch hast du so Wunderbares vor mit uns, aber möchtest uns auch hier gebrauchen, möchtest sogar, dass wir mit dir zusammenwirken und sogar unsere Umgebung beeinflusst wird. Herr, wir beten, dass wir ein Einfluss werden können. Und in unsere Familien und unser Dorf, unsere Verwandten, Menschen, die uns kennen. Wir beten, dass sie den Herrn lieb gewinnen dürfen, dass sie sehen, es gibt einen Liebenden, den sie gar nicht noch gesehen haben, den sie gar nicht noch erkannt haben. Herr, wir beten, dass du uns gebrauchst in dieser Welt zu deiner Ehre. Und wir möchten, dass du groß gemacht wirst in unserem Leben. Herr, wir danken dir so sehr auch für die Hilfe in dieser Woche. Bitte hilf uns weiter nachzudenken und zu staunen und vor allem noch weiter zu graben, wo wir doch nur so ein bisschen an der Oberfläche waren bei diesem Psalmbuch. Wir preisen dich, Herr. Amen. Amen. Amen.